Fritz. Podcast.
Blue Moon. Mit Hendrik Schröder, schönen guten Abend. Das war eine Punktlandung, mein Studiogast auch gekommen. Ich dachte schon, wie mache ich jetzt diese Sendung alleine, wo wir uns 2 Stunden über die Türkei unterhalten wollen und über die aktuellen Entwicklungen in der Türkei. Und klar habe ich ein bisschen was gelesen und interessiere mich generell auch ein bisschen für die politischen Konflikte, die es da gibt. Aber Experte würde ich mich jetzt nicht nennen, aber mein Studiogast schon. Imran Ayata, schönen guten Abend, schön, dass du da bist.
Guten Abend.
Ja, wir reden darüber, was aktuell in der Türkei passiert. Es ist ja einiges, was sich vermengt, was, glaube ich, alles miteinander zu tun hat. Aber es sind verschiedene Fronten, glaube ich, um da im Jargon zu bleiben, über die man reden kann. Und wir laden euch herzlich ein, mitzureden und uns anzurufen unter 0331 70 97 110. Sei es, dass ihr euch schon länger mit der Situation in der Türkei beschäftigt, dass ihr was gelesen habt, gesehen habt in den Nachrichten, dass ihr eine Frage habt, dass ihr irgendwas nicht versteht von diesen Konflikten da oder was will wer. Also ruft uns gerne an, 0331 70 97 110. Ist natürlich auch, wenn ein Studiogast hier ist, eure Sendung und euer Forum, eure Meinung kundzutun. 0331 70 97 110. Imran Ayata, Mitbegründer von Kanak Attack, Politikwissenschaftler, Autor zahlreicher Bücher, Inhaber einer Kampagnenagentur in Berlin. Und ich glaube, Imran, das ist dein Hauptberuf gegenwärtig, oder? Und dem, womit du dich am meisten beschäftigst?
Das ist absolut richtig, ja.
Erzähl uns ein bisschen was von deiner Agentur, damit wir dich ein bisschen kennenlernen, was du so treibst, wenn du nicht hier rumsitzt.
Ja, die Agentur heißt Ballhaus West, ist gegründet worden von 3 Menschen, also außer mir noch 2 anderen, sehr reizenden, klugen, kreativen Leuten. Und der Name, also die Unterzeile sagt eigentlich schon, es ist eine Agentur für Kampagnen, das heißt, wir entwickeln und setzen Kampagnen um für öffentliche Auftraggeber, für Unternehmen, für eine Cola aus Berlin und so weiter. Also sehr breit aufgestellt.
Du bist in Ulm geboren, hast in Frankfurt-Main studiert, aber der Name verrät es natürlich spätestens, hast Verbindungen in die Türkei. Wie ist dein Verhältnis zur Türkei, abgesehen vom politischen Interesse? Oder deine Bindung dahin?
Ja, so. Okay. Ja, ich habe ich bin so eine klassische, na nicht ganz klassische, aber ich bin das, was man eine 2. Generation nennt. Das heißt, meine Eltern sind in den 60er Jahren nach Deutschland eingewandert als sogenannte Gastarbeiter. Also ich bin ein Gastarbeiterkind. Wenn ich das so sagen kann, auch ein sogenanntes Kofferkind. Das heißt, irgendwann haben meine Eltern mir einen Koffer in die Hand gedrückt. Und weil ich in der Türkei eingeschult wurde, das heißt, in der Grundschule war ich im Osten der Türkei 4 Jahre. Und dann kam 1980, daran merkt man, dass ich schon ein bisschen älterer Jahrgang bin. 80 passierte dann der Militärputsch in der Türkei und wenige Monate vorher kam ich dann wieder zurück nach Ulm, weil meine Eltern ein bisschen besorgt waren, ob das, was ich da so lerne und was ich da so mitbekomme, so richtig zukunftsweisend ist.
Also zurück nach Ulm dann.
Ob das so zukunftsweisend war, weiß ich auch nicht, aber so kam es auf jeden Fall, genau.
Imran Ayata ist zu Gast heute im Blue Moon auf Fritz. Unsere Nummer ist die 0331 70 97 110 und wir reden über die Türkei, wir reden über das, was da passiert. Man dachte ja jahrelang, der Konflikt zwischen der PKK, der Arbeiterpartei der Türkei, der dort verbotenen und auch hier als Terrororganisation immer noch eingestuften und der offiziellen Türkei, der Resttürkei, sei beigelegt oder sei auf einem guten Weg, war er ja auch. Jetzt scheint alles für die Katze und es scheint so, dass es rein innenpolitische Motive sind von Erdogan, der seine Wiederwahl eigentlich sichern möchte bei den angesetzten Neuwahlen. Zeitgleich steht der Islamische Staat vor der Tür. Die Kurden bekämpfen den IS, jetzt bekämpft das türkische Militär die Kurden. Wie passt das überhaupt alles zusammen? Was will wer? Das wollen wir gerne klären in dieser Sendung. Fühlt ihr euch eingeladen mitzureden, eure Fragen zu stellen unter 0331 70 97 110. Imran, fangen wir vielleicht bei den ganz aktuellen Entwicklungen an, bei den letzten Meldungen. Seit 2 Tagen ist die Türkei jetzt doch Partner dieser Koalition gegen IS, dieser US-geführten. Vorher haben sie schon, so heißt es zumindest offiziell, Luftschläge gegen IS-Stellungen geflogen. Ich habe jetzt von Freunden gehört, die kürzlich in der Türkei waren, sich damit politisch Interessierten unterhalten haben, die sagen, die haben nicht einen einzigen Angriff gegen IS geflogen, die sind ausschließlich gegen Kurden geflogen. Aber was ich fragen wollte ist, wieso jetzt dieser Schwenk der Türkei jetzt doch mitzumachen bei dieser US-geführten Koalition?
Ganz schwierig zu sagen. Also ich vermag es nicht abschließend zu beurteilen. Ich glaube, Das hat einmal mit den Allianzen, die die Türkei ja formal hat, auch zu tun. Also ist ja ein Bündnispartner in der NATO, hat doch relativ dann auch am Ende enge Beziehungen zu den USA etc. Ich kann mir vorstellen, dass der außenpolitische Druck auf die Türkei relativ hoch ist. So etwas kriegt man ja von außen nicht so mit. Ich glaube auch, dass die Berichterstattung darüber nicht eins zu eins wiedergibt, wie da verhandelt wird und wie auch auf politische Entscheidungsträger Druck genommen wird. Das könnte ein Grund sein. Ein anderer Grund, ich kann nur mutmaßen, ist sicherlich oder ist möglicherweise darin begründet, dass vielleicht der eine oder andere in der Türkei, der eine oder andere türkische Politiker, möglicherweise auch Herr Erdogan, so langsam dämmern könnte, dass mit der IS auch nicht zu spaßen ist, da ja die nicht nur, es ist ein sehr widersprüchliches Verhältnis, das die AS Erdogan und die AKP zu IS hat, wie ich finde. Und ja, diese zwei Gründe könnten es sein, aber es ist sehr schwer, das zu beantworten, finde ich.
Mhm. Weil bisher haben sie ja schon Teile ihrer Infrastruktur für US-amerikanische Luftwaffe zur Verfügung gestellt. Auch wenn ich das so mitbekommen habe, das eigentlich auch nur widerwillig. Und dann gibt es immer wieder diese Gerüchte und was von Erdogan-Kritikern behauptet wird, die lassen in die IS-Gebiete Kämpfer, die aus Westeuropa, Osteuropa kommen und kämpfen wollen, über ihre Grenze einsickern und das ganz bewusst. Dann heißt es von offizieller Seite der Türkei, du kannst so eine, wie lang ist die, 3000, 1500 Kilometer lange Grenze nicht sichern. Andere sagen, ihr lasst sie doch bewusst da einsickern, weil der IS dann gegen die euch verhassten Kurden kämpft. Was ist deine Sicht auf die Dinge?
Naja, es ist, denke ich, ganz objektiv so, dass die Grenzsicherung, wenn es um die Kurden geht, ja relativ gut funktioniert. Also wenn ich an die Grenze in Suruç, also Richtung Kobane, Rojava denke, ist es dann doch eine andere Grenze als woanders. Das heißt, dieses Argument, die Grenze sei so unglaublich lang und sei nicht überall zu kontrollieren, ich glaube, das ist ein bisschen vorgeschoben. Es ist unbestritten und das liegt ja auch daran, dass immer wieder auch IS-Sympathisanten, Kämpfer mit Dokumenten, also nach ihrer Festnahme Dokumente bei sich hatten, die die türkische Regierung ausgestellt hatte und lauter so andere kleine Details, die darauf schließen lassen, dass es da eine relativ, also ich würde es euphemistisch sagen, laxen Umgang damit gibt, was die IS da treibt. Das hat natürlich nicht nur mit der IS zu tun, sondern auch mit dem Wunsch der Schwächung der kurdischen Bewegung, weil die Konfliktlinie ja nicht nur zwischen der PKK und dem türkischen Staat geht, sondern natürlich auch der IS und der YPG, also der mit der PKK alliierten kurdischen Bewegung in Syrien. Und eine Schwächung dieser Bewegung in Rojava oder auch der politischen Struktur in Rojava ist etwas, was Herrn Erdogan, auch das ist unbestritten, sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Denn dieses Ende des Friedensprozesses hat auch mit der Sorge zu tun, es könnte um die Türkei herum so etwas wie ein kurdischer Gürtel, nennen die das, glaube ich, entstehen, was dann möglicherweise mittel- und langfristig auch eine engere Kooperation zwischen den türkischen Kurden, also den Kurden in der Türkei und Syrien und Irak mit sich bringen könnte.
Man fragt sich, ob dieser Gürtel nicht schon da ist, ne? Also im Irak, in der autonomen Region der Kurden, wenn ich das so richtig verstanden habe, funktioniert das ja schon ganz gut oder so zivilgesellschaftliche Strukturen. Also wenn jetzt IS nicht gekommen wäre und versuchen würde, alles an sich zu reißen, war das eigentlich die stabilste Region in Irak, oder so seit Abzug der Amerikaner?
Absolut, also, ja. Das ja, und auch also auch die letzten zwei Jahre im Nordsyrien, in Rojava, das ist ja auch ein wesentlicher Grund auch für die Konflikte dort, dass dort eben etwas politisch installiert, probiert wird, was so gar nicht in der Region als Leitbild oder als Leitorientierung gilt, was viele politische Kräfte in Alarmbereitschaft setzt. Das mit dem Gürtel, das meint ja noch ein bisschen, das geht ja noch ein bisschen weiter, also dass nicht nur in Irak eine kurdische autonome Region entsteht und in Rojava, sondern, und das war ja das Besondere an dem Kampf um Kobane, dass zum ersten Mal, soweit ich, das war es so genau, weiß ich das nicht, aber ich meine, dass es eines der ersten Male war, dass unterschiedliche kurdische Gruppen gemeinsam gegen die IS vorgegangen sind, weil auch diese kurdischen Gruppen im Irak und in Türkei und so weiter jahrzehntelang ja auch sich nicht nur gestritten haben, sondern auch bekämpft haben.
Ja, das finde ich auch echt, also fand ich sehr interessant, als ich das gelesen habe, dass es im Prinzip dieses Einheitsgefühl und dieses Gefühl, wir sind eigentlich ein Volk und benötigen vielleicht sogar eine Nation, dass das, wenn es überhaupt vorhanden ist, doch ziemlich neu ist, weil die Kurden im Prinzip in so Stammesorganisationen gelebt haben, natürlich auch Jahrzehnte, Jahrhunderte lang da unterdrückt waren und jetzt aber. Also alle reden von einem Kurdistan, aber nicht jeder meint das Gleiche damit, scheint mir so.
Ja, ich bin auch nicht so ganz so sicher, ob alle jetzt von Kurdistan reden. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, die letzten Jahre, wie sich die Politik der PKK verändert hat, das ist ja sehr, sehr weit entfernt von dem, womit die gestartet sind. Also damit meine ich nicht, dass sie, was man ja auch im Namen merkt, als marxistische Arbeiterpartei Kurdistan gestartet sind. Also den Marxismus und Leninismus haben sie schon länger beiseite gelegt. Aber auch die Forderung bezüglich eines einheitlichen kurdischen Staates ist nicht ein zentrales Motiv bei der PKK heute. Und das macht ja auch die das hat auch die Verhandlungen mit der türkischen Regierung erst möglich gemacht. Also dass die Vorstellung. Aber trotzdem stimmt es, was du sagst. Es war eben ein Moment der Gemeinsamkeit. Ich weiß gar nicht, ob die ethnisch-national war. Ich glaube, von außen betrachtet wirkte das für mich auch eine Einheit, die ein eher so ein politisches Projekt im Sinne gegen die IS und gegen das wirklich faschistoide Projekt der IS gemeinsam als eine Art demokratische Fronteinheit vorzugehen.
0331 70 97 110. Unsere Nummer im Blue Moon, die kennt ihr. Ruft sie an, dann landet ihr bei Emily, bei meiner Redakteurin heute Abend vorm Studio. Die quatscht kurz mit euch, worum es gehen soll. Und dann stellt sie euch rein zu Imran und mir ins Studio. Und wir sind gespannt auf eure Fragen, auf eure Meinungen. Klar, ich kann jetzt auch noch 2 Stunden lang Imran ausquetschen mit allem, was er weiß. Und würde auch davon profitieren. Aber natürlich ist das eure Sendung. Also klar, ist jetzt so ein Thema, was man nicht mal eben weglabert und wo man vielleicht 2, 3 Sachen mal gelesen haben sollte. Aber ich bin mir sicher, es sind ein paar von euch dabei, die ein ganz eigenes Interesse an diesem Thema haben und eine Meinung dazu haben. Und wenn nicht, dann habt ihr vielleicht irgendetwas an diesem Konflikt noch nicht verstanden. Auch das können wir gerne klären. Meine Überlegung, diese Sendung zu machen und auch jemanden einzuladen, der sich ein bisschen mehr auskennt als ich, war, dass ich dachte, es ist ja wirklich kein unwichtiger Staat, die Türkei. Und auch gerade aktuell, wo alle vom IS reden, von Flüchtlingswellen und wie die Türkei damit umgeht und sich gebärdet, auch im Verhältnis zu den Kurden und so, ist auch für den Rest der Region gar nicht so unwichtig. Eine Zeit lang hat man immer gesprochen, Mensch, die Türkei als EU-Mitglied, die könnte ja so ein Bindungsglied sein. Ich glaube, diese EU-Mitgliedschaft ist von beiden Seiten vom Tisch. Ich glaube, die mittlerweile will die Türkei auch gar nicht mehr. Deutschland wollte, glaube ich, eh nie, zumindest Merkel-Deutschland nicht, hat nur so getan. Egal, anderes Thema, was ich sagen will, ist ein spannender Konflikt, der da passiert, ist ein spannendes Land und ihr seid eingeladen, eure Fragen zu stellen und mit euren Meinungen um die Ecke zu kommen. 0331 70 97 110. Frank Turner mit The Road gehört im Blue Moon auf Fritz, wo wir heute über die Türkei reden, über die aktuellen Entwicklungen in der Türkei und wie es eigentlich dazu kam, dass dieser Friedensprozess zwischen der Türkei und der PKK und den Kurden, wie man gemeinhin sagt, obwohl die Kurden in der Türkei und erst recht in der Region weitaus mehr sind als die PKK, wie es dahin kommen konnte, dass der jetzt, glaube ich, auch aufgekündigt wurde, offiziell von türkischer Seite. Jeden Tag gibt es Selbstmordanschläge der PKK auf türkische Sicherheitskräfte. Jeden Tag, so heißt es, fliegt türkisches Militär Angriffe gegen PKK-Stellung, obwohl das doch diejenigen sind, die auch mit Waffengewalt gegen den sogenannten Islamischen Staat, gegen den IS kämpfen. Und man fragt sich schon, was soll das alles? Und demnächst gibt es auch noch Neuwahlen. Wir diskutieren das. Imran Ayata ist Politikwissenschaftler Wissenschaftler und Autor, Mitbegründer von Kanak Attack unter anderem und zu Gast im Studio für eure Fragen, für unsere Fragen, und ihr seid herzlich eingeladen in diese Sendung unter 0331 70 97 110 mit allem, was ihr dazu steuern wollt oder auch fragen wollt. Immer, um, ist ein bisschen schwierig, den roten Faden zu behalten bei dieser kompletten Gemengelage. Wir waren gerade stehen geblieben bei den Kurden und bei einem kurdischen Gürtel wohlmöglich, der sich da um die Türkei schlängelt. Du hast gesagt, dadurch, dass die PKK ja also auch einen Schritt zugegangen ist auf die Türkei, also auch auf, darauf verzichtet hat, das Ziel, eigener Nationalstaat auszurufen, wurde ein Friedensprozess erst möglich. Aber wenn ich es richtig gelesen habe, dann war doch auch Erdogan, der jetzt so viel kritisierte, der Staatspräsident, und seine AKP, die seit vielen Jahren jetzt schon, seit einigen Jahren schon regiert, auch die ersten, die angefangen haben, auch mit der PKK zu reden und zu verhandeln, oder? Vorher war das ja wirklich ein Krieg.
Das ist absolut richtig. Aber die AKP, die damals diesen Dialog und diesen, ja, der hieß, wurde, glaube ich, auch als Dialog tituliert, begonnen hat, die AKP von damals und heute hat sich sehr, sehr verändert. Das heißt, die PKK von dort, damals ist nicht die PKK von heute. Überhaupt, also jenseits auch dieser Thema Friedensprozess zwischen der PKK und der Türkei, war ja die AKP in vielerlei Hinsicht und auch der Aufstieg der AKP hat eigentlich damit zu tun, dass die vieles anders gedacht und gemacht haben als die etablierten Parteien zuvor, die sehr kemalistisch, das heißt sehr nationalstaatlich, sehr türkisch gedacht und agiert haben.
Und auf der anderen Seite aber auch sehr säkular, oder?
Ja, auch sehr säkular, das ist richtig. Und die AKP war am Anfang eben eine durchaus heterogene Bewegung, Strömung, Partei, in der neoliberale, wirtschaftsliberale bis eben konservativ-islamistische Leute vereint waren. Da hat es eine Transformation, einen Veränderungsprozess gegeben. Und die AKP ist heute sicherlich, und das ist jetzt nicht eine besonders steile These, sondern wird ja von allen so beschrieben, eine Partei, die sehr stark von einem Erdoganismus geprägt wird. Das heißt, Erdogan und Leute, die sehr eng mit ihm arbeiten, dominieren die Geschicke dieser Partei. Und das ist eben eine andere Partei als die AKP. Die AKP hat diesem türkisch-nationalistischen Projekt eigentlich ein anderes Projekt entgegengestellt, wo die verbindende Klammer war, ich umschreibe es wirklich sehr, sehr, sehr grobschlächtig, wir sind in einem Land und das, was uns prägt, ist doch eigentlich die Gemeinsamkeit in der Religion, also wir sind alle Muslime, Sunniten, darin kann es durchaus auch unterschiedliche Schwerpunkte, die einen eben wirtschaftsliberal und so weiter geben. Das ist eine. Mhm. Und der Dialog mit den Kurden hatte tatsächlich auch damit zu tun, dass die AKP gesagt hat, dass nach 30 Jahren Krieg, Bürgerkrieg, also zwischen der PKK und der Türkei, es de facto keinen Gewinner geben kann und dass dafür eben ein unter muslimischen Brüdern, wenn man so will, und Schwestern eben ein Dialogprozess gestartet werden muss. Und das war ein sehr, sehr zentrales Motiv. Nicht das einzige, aber sehr zentrales Motiv.
Also die Geschichtsschreibung streitet sich etwas, wie viele Leute gestorben sind bei dieser jahrzehntelangen militärischen Auseinandersetzung. Man liest so zwischen 35 und 55.000, je nachdem, wen man so fragt, sind, glaube ich, beides Dimensionen, die schon völlig wahnsinnig sind. Also ich erinnere mich noch ganz gut an kurdische Demonstrationen, an die Öcalan-Rufe. Das hat ja irgendwann alles die nachgelassen.
Ja, heute noch.
Ja, aber nicht mehr so viel, oder? Und irgendwann habe ich mich das so mal gefragt. Irgendwann dachte ich so, ach so, was denn mit diesem Thema? Ist das jetzt eigentlich vom Tisch? Ich meine, Öcalan sitzt seit 99 da auf dieser Gefängnisinsel im Knast, gestaltet aber angeblich immer noch die Geschicke der PKK aus der Haft heraus, wie ich las oder so. Aber also es scheint, also auch in der Wahrnehmung hier, zumindest in meiner, war da Frieden reingekommen. Es war nicht mehr das brennende Thema. Man dachte nicht mehr sofort, oh, Türkei, Kurden, Krieg.
Ja, das hat sehr viel damit zu tun, eben nicht nur mit dem türkischen Staat, sondern auch mit der PKK selbst, die auch die nicht so homogen ist, wie man oftmals vermutet. Da sind ja auch unterschiedliche strenge Strömungen. Es gibt einen eher militärisch geprägten Flügel. Es gibt Öcalan, der auf der Insel offensichtlich sehr, sehr interessante Bücher liest.
Wieso? Woher weißt du das? Oder woher weiß man das?
Naja, weil man in seinen Argumentationen schon Dinge entdeckt, die eben auch von, die eindeutig darauf schließen lassen, dass er eben neuere Debatten, gesellschaftspolitische linke Debatten sehr, sehr, sehr genau verfolgt. Und das mag viele überraschen. Er hatte auch in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr interessante Interventionen und Interpretationen über die Entwicklung der Türkei gemacht, die, glaube ich, auch im politischen Apparat sehr genau gelesen und zur Kenntnis genommen worden sind, was sicherlich auch ein Grund war, mit ihm über den Friedensprozess zu sprechen.
Vielleicht müssen wir nochmal für Leute, die jetzt sagen, ist ja ganz interessant, was ihr da macht, aber ehrlich gesagt noch habe ich mich noch gar nicht so viel mit beschäftigt. Vielleicht klären wir nach den Nachrichten nochmal ganz allgemein, wie ist eigentlich diese PKK entstanden? Welchen Einfluss hatte die? Und Öcalan, der jahrzehntelang ihr Führer, ich glaube immer noch ihr Führer ist offiziell, oder?
Ja.
Aber eben seit 16 Jahren in türkischer Gefangenschaft sitzt, ja, also welchen Einfluss der noch hat. Also das einfach mal zu klären, worum geht's eigentlich, wenn man von PKK redet und auch AKP, die Regierungspartei, die Partei von Staatspräsident Erdogan, die sich bei den nächsten Parlamentswahlen im November den Vorgezogenen mit absoluter Mehrheit wählen lassen möchte. Da würde ich dann gerne nochmal drüber reden, was Erdogan da eigentlich vorhat. Weil ich lasse nur so, er will per Verfassungsänderung ein Präsidialsystem einführen. Heißt für mich übersetzt, mehr Macht für ihn und weniger für die anderen.
Ja, so kann man es durchaus zusammenfassen. Ja.
Okay, da reden wir gleich drüber. Fühlt euch eingeladen, mitzureden. Ob ihr viel wisst oder wenig oder ein bisschen oder eine Frage habt, wir würden gerne mit euch ins Gespräch kommen. 0331 70 97 110, kurz Nachrichten, Wetter und Verkehr und dann geht's weiter mit uns.
Fritz.
Blue Moon. Mit Hendrik Schröder und mit Imram Ayata. Er ist Politikwissenschaftler, Autor zahlreicher Bücher, Inhaber einer Kampagnenagentur, Mitbegründer von Kanak Attack und so einiges mehr, was er in seinem Leben schon getan hat. Und heute ist er hier zu Gast, weil wir über die Türkei reden, über die politischen Entwicklungen in der Türkei und ja auch darüber, was sie eigentlich mit uns im weitesten Sinne zu tun haben. Er scheint weit weg, auch wenn viele in die Türkei gerne mal in Urlaub fahren und dann sitzt man da auch ein bisschen gemütlich in der Sonne und so. Aber am Ende ist das ja so die Nahtstelle zwischen diesem Krieg, den der IS führt in Syrien, in Irak und dann kommt auch sehr schnell schon EU-Boden sozusagen. Also es ist gar nicht so weit weg von uns. Klar sind es ein paar tausend Kilometer, aber diese Entwicklungen beschäftigen auch uns. Und wir möchten gerne diese Entwicklungen, die da stattfinden, aufdröseln, ein bisschen besprechen, wie man es einordnen kann, wie man es sehen kann, wie man es analysieren kann. Und wir sind neugierig auf eure Fragen und darauf, was ihr dazu zu sagen habt. Ich glaube, dass eine ganze halbe Stunde lang gar keiner anruft, Imran. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Es kann nur an deiner Kompetenz liegen, dass die Leute denken, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Nein, aber im Ernst, traut euch ruhig so. Es ist irgendwie, keiner erwartet hier ein abgeschlossenes Politikwissenschaftsstudium. Im Blue Moon am Montag mitzureden, uns eint das Interesse an den Geschehnissen in der Welt und die Neugierde darauf, sie ein bisschen besser zu verstehen. Also ruft an 0331 70 97 110. Wir waren gerade stehen geblieben. Der Friedensprozess, PKK, die kurdische Arbeiterpartei, die in der Türkei, unter anderem in der Türkei verbotene, die AKP, die Regierungspartei von Erdogan. Immerhin, du hast gerade schon erklärt, die AKP hat sich ein bisschen gewandelt. Die AKP hat auch die Parteienlandschaft in der Türkei gewandelt, hat sich zu einer Partei gemacht, die sagt, hey, uns Türken eint doch alle sozusagen die Religion. Dann kann man auch verschiedene politische Strömungen unter diesem Dach versammeln. Die PKK hat sich verändert, hat auf den bewaffneten Kampf verzichtet, hat aufgehört, also einen eigenen Staat zu fordern. Da wurde dann über Autonomierechte geredet. Und man muss ja auch sagen, den Kurden selbstverständliche Sachen aus unserer Sicht, aber sie hatten es vorher jahrzehntelang nicht, wurden ja auch wesentlich mehr Rechte eingeräumt. Ne? Durften eigene Fernsehsender gründen, Sprache durfte in Privatschulen wieder gelehrt werden und so. Oder du schüttelst ein bisschen mit dem Kopf, ist das so? Also
Nein, das ist alles richtig.
Also es war eine Bewegung da auf beiden Seiten. Jetzt wurde 45 Tage, nachdem Erdogan die absolute Mehrheit bei der Parlamentswahl verloren hat, dieser Frieden auf einmal aufgekündigt, in dem ja der Krieg wieder ausgebrochen ist. Und man streitet sich. Wer hat denn jetzt angefangen damit? Hat die Türkei jetzt zuerst die Stellung bombardiert, nachdem es ein IS-Attentat in Suruç, ist das richtig, gab? Ja. Ein IS-Attentat wohlgemerkt. Oder aber hat die PKK angefangen, so ist glaube ich die offizielle türkische Version, hat wieder Selbstmordattentate verübt und die Türkei antwortet jetzt militärisch darauf. Ich weiß nicht, ob du dich festlegen willst, immer, ob du eine feste Meinung dazu hast, aber deine Einschätzung würde mich interessieren.
Ich glaube, es gibt, also, naja, es ist schwierig dahingehend, weil es ist, also wenn man sich dieser Logik des Krieges von Schuldzuweisung, er war es, die war es und so weiter, wenn man nur über so eine Logik darüber nachdenkt, kommt man nicht besonders weit. Ich glaube, dass in diesem speziellen Fall, also in diesem letzten Aufkündigen des Friedensprozesses, die Lage eine andere ist, als natürlich die türkische Regierung versucht, in der Türkei und auch außerhalb der Türkei als die Geschichte, als die Story zu verkaufen. Denn es ist ja nicht nur so, dass die PKK gesagt hat, wir reden mit euch, sondern die haben ja auch für, damit überhaupt diese Gespräche stattfinden können, sehr viel getan. Unter anderem ihre Truppen aus der Türkei abgezogen und so weiter.
Also die PKK? Die,
ja.
Wohin?
In den Nordirak zum Beispiel. Und also es, die haben ja die Waffen niedergelegt, das heißt, es gab keine Anschläge, keine Guerilla, die quasi aktiv war. Was wir noch gar nicht besprochen haben und das eigentlich aus meiner Sicht ganz, ganz entscheidend ist, sind ja die letzten Wahlen. Und bei der letzten Wahl ist ja etwas passiert, was am Anfang nicht so viele geglaubt haben, dass es passieren könnte, nämlich, dass die AKP nicht durchmarschiert. Das ist schon mal die erste Überraschung. Und die zweite eigentlich politische Sensation war, dass eben die HDP eine Partei, eine Bewegungspartei, die aus einer pro-kurdischen Partei entstanden ist, basierend auf einer Initiative von Abdullah Öcalan übrigens, der gesagt hat, die Zeit, die politische Situation, die wir haben, ist eine, in der es nicht mehr nur darum gehen kann, die kurdische Frage aufzuwerfen, sondern die Demokratiefrage in der gesamten Türkei zum politischen Gegenstand zu machen. Und deswegen eben die Idee aufgebracht hat, es braucht eine Partei der Völker, HDP, Halkların Demokratik Partisi, die sich eben dieser Demokratiefrage im Wesentlichen widmet. Mhm. Und in dieser Partei sind eben nicht nur kurdische Politiker, kurdische Menschenrechtsaktivisten etc., sondern eben auch Teile der türkischen Linke, Vertreter von gesellschaftlichen Gruppen, die bis dahin in der Türkei keine politische Präsenz hatten, wie aus der Gay-Lesbian-Scene und so weiter, die in dieser Partei eben Platz gefunden haben, eine Plattform gefunden haben. Und diese Partei hat es ins Parlament geschafft, was in der Türkei ein bisschen schwieriger ist als in Deutschland, weil man da mehr als 10% erreichen muss. Und das ist ein zentrales, wichtiges Argument für die Situation, die wir gerade haben. Denn der Krieg, der gerade geführt wird, der geht nicht nur gegen die PKK, sondern im Kern steht, glaube ich, für die türkische Seite, also für Herrn Erdogan, geht es vor allem darum, diese HDP aus dem politischen System rauszudrängen.
Das ist interessant, wie du diese Partei erklärst. Das hatte ich jetzt so in den Medien, die ich so konsultiere, in der Regel nie so auseinandergenommen. Das war immer die Kurdenpartei, HDP. Die haben, glaube ich, 13, noch was Prozent bekommen. Ja. Eine absolute Sensation. Man kann Bilder davon sehen auf YouTube, wie in kurdischen Orten in der Osttürkei. Da denkt man, es ist Silvester, Hochzeit und Weihnachten gleichzeitig. Diese Leute flippen total aus.
Aber es gab auch tolle Partys in Izmir und Istanbul. Das war das Besondere eben.
Und vor allen Dingen, es hätte wirklich keiner gedacht, also die absolute Mehrheit reichte dann nicht mehr für Erdogan. Ich habe einen Bericht gelesen, wonach er angeblich danach 22 Stunden lang in seinem Palast gesessen hat und sich nicht bewegt hat. Es ist wahrscheinlich ins Reich der Fabeln, aber man kann sich schon vorstellen, dass er sehr konsterniert war.
Das sind gar keine Fabeln, sondern es war wirklich was ganz Besonderes für die Türkei der letzten Jahre, weil wir haben ja eine Dauerwerbesendung in der Türkei. Also egal, um welche Uhrzeit man Fernsehen einschaltet und so durchseppt, man begegnet immer Recep Tayyip Erdogan. Das ist wirklich faszinierend. Also das ist so eine Mischung aus, eine Inszenierung als demokratischer Diktator ist ja ein Widerspruch in sich. Aber den sah man eigentlich immer, jeden Tag, morgens irgendeine Brückeneröffnung, mittags ein Gebet irgendwo. Also er war immer dauerpräsent. Und diese 24 oder 22 Stunden, ich erinnere mich nicht mehr, als er so gar nicht auftauchte, in den Medien, die ja im Wesentlichen auch von ihm und von der AKP, ja, ich würde sagen, beeinflusst bis kontrolliert werden. Also da tauchte der gar nicht auf. Das war schon sehr, sehr besonders. Und was war die Frage, worüber sprachen wir gerade?
Och, ich hatte gar nichts Besonderes gefragt. Ich habe so eingeworfen, dass das schon, oder ich hatte dich darin bestätigt, dass ich es auch so gelesen habe, dass es schon sehr sensationell war,
ach so, ja, genau,
dass die AKP, die herrschende, die Regierungspartei, die regierende Partei von Erdogan, die absolute Mehrheit verloren hatte, womit sie nicht gerechnet hat. Und jetzt ist eine relativ neue Partei, die HDP, eben gewählt worden. Und das hatte ich auch so gelesen, wie du es beschreibst. Also das bestätigt sich nur mit dem, dass die nicht nur von Kurden gewählt wurde, die HDP, obwohl sie aus der kurdischen Bewegung hervorgegangen ist, sondern von allen möglichen Leuten, die eben dieses Demokratieverständnis von Erdogan anscheinend nicht mehr so teilen.
Herr Erdogan hat zum Beispiel gesagt, die HDP hätten Whisky trinkende Snobs gewählt aus Istanbul. Also genau dieser Zuspruch eben auch in Milieus, in dem man das nicht vermutet hatte, weil die HDP auch in ihrer Programmatik eine sehr linke Partei ist. Ich habe mir den Spaß erlaubt, mal deren Wahlprogramm zu lesen. Das ist deutlich links, mehr links als das von der Syriza, glaube ich. Mhm. Diese Partei ist deswegen interessant, auch weil die für die Türkei in unterschiedlichen Fragen ganz anders aufgestellt ist, die einen sehr hohen Frauenanteil hat. Also jetzt auch bei den Abgeordneten, ich glaube, ich weiß jetzt die Prozentzahl nicht, aber eine wirklich sehr beeindruckende Zahl. Und das jetzt nicht nur in so eine Anrufung von wir sind auch feministisch, sondern weil in dieser Partei tatsächlich auch viele Frauen aktiv sind. Und das, ich will es jetzt nicht zu verkomplizieren, dieses HDP-Ansatz ist eigentlich ein Gegenmodell zu Erdogans Türkei. Weil der Erdogan führt seit einigen Jahren Projekt, eine Kampagne, die heißt Yeni Türkiye, die neue Türkei. Mhm. Und diese neue Türkei, jetzt kommen wir wieder zum Anfang unseres Gespräches, diese neue Türkei ist eine Türkei, also in der Vorstellung von Herrn Erdogan, die klar regiert wird, das heißt, daher kommt dieses Präsidialsystem, also dass man sich quasi nicht aufhalten muss bei den wichtigen politischen Entscheidungen, sondern die in die Hände eben des Präsidenten gibt. Also eine klare politische Ordnung auf der einen Seite und gleichzeitig eine klare außenpolitische Ambition. Also eine starke Türkei, die eben über die Landesgrenzen hinaus eine Ambition hat. Ökonomisch, politisch, militärisch. Das erklärt möglicherweise auch den Umgang mit der IS, das Besorgtsein über die politischen Entwicklungen im Nahen Osten, in Syrien etc. So. Und die HDP hat dieser neuen Türkei, jene Türkei, eben das Konzept von den Wirs entgegengestellt. Also das Konzept der Vielen. Mhm. Eine Gesellschaft, in der eben Homosexuelle wie Heterosexuelle gleichermaßen leben können, in der Kurden, Türken und so weiter. Ich weiß, mir ging das auch so, dass es immer reduziert wurde als die Kurdenpartei. Das kommt nicht von ungefähr. Natürlich ist sie sehr stark geprägt, wahrscheinlich auch mehrheitlich dominiert von kurdischstämmigen Politikern. Da gibt es auch Überschneidungen, also zu Leuten, die eben, zum Beispiel der Parteivorsitzende, dessen Bruder ist ein Guerillakämpfer in der PKK. Also da gibt es natürlich auch eine Nähe und Überschneidung, auch wenn die sich politisch klar voneinander distanzieren. Gab es eben sehr, sehr besondere Momente. Ich habe das zum Beispiel, hätte ich mir wirklich nicht vorstellen können, aber es gab ein armenisches Plakat in Istanbul, also in der... Mhm.
Also es gibt ja auch eine armenische Minderheit in der,
genau,
Türkei.
Genau, und der Listenplatz Nummer 1 der HDP gehörte Garo Paljan, ist ein armenischer Journalist, Intellektueller, der eben jetzt auch für die HDP im Parlament sitzt.
Bernd?
Jo?
Bevor du gleich dran bist, ich habe auch noch ein, zwei Fragen, okay?
Na klar.
Aber du kannst ja schon mal zu uns kommen. Wenn ihr auch Lust habt, was zu sagen, was zu fragen, mitzureden, wir reden über die aktuellen Entwicklungen in der Türkei. Also fühlt euch eingeladen anzurufen, so wie Bernd das gemacht hat. 0331 70 97 110. Noch zwei Fragen, Imran, wo wir gerade an dieser Stelle, du hast gesagt, diese Wahlen, ganz wichtig, um den aktuellen Konflikt und was da passiert, beurteilen zu können. Da hätte ich zwei Fragen zu. Einmal, hieße das nicht, Wenn man das jetzt, diese, wir sagen das mal eben so schnell, aber das heißt, Erdogan, ich drücke das jetzt mal bewusst ganz einfach aus, bombardiert PKK-Stellungen, um bei den Neuwahlen das Abschneiden der HDP zu verschlechtern, stärkt damit aber indirekt den IS, den Islamischen Staat, und nimmt das wissentlich in Kauf für sein Wahlergebnis. Das klingt ja schon fast nach James Bond.
Nee, das klingt nach Politik.
Weiß ich nicht, verstehe ich irgendwie was. Nein, ja, das ist ja Wahnsinn.
Klingt nach einem bestimmten Politikverständnis. Wenn man sich die Türkei der letzten 30, 40 Jahre angeschaut hat, dann hat die Mobilisierung oder die Anrufung eines des Nationalistischen immer sehr gut funktioniert. Was wir in den letzten Tagen sehen, in Fußballstadien zum Beispiel, erinnert sehr stark an das, was man aus den 90er Jahren kannte, als der Krieg zwischen der PKK und der Türkei wirklich sehr, sehr massiv war. Da fingen die Fußballspiele, ich bin ein Fußballfan und war auch schon oft im Stadion, die fingen damit an, dass man die ersten 5 Minuten im Spiel erstmal die PKK verflucht hat, egal was auf dem Spielplatz passierte. Und der wesentliche Spruch in den Stadien war, die Gefallenen sind unsterblich, also gemeint sind die Soldaten, die Märtyrer sind unsterblich, das Land nicht teilbar. Schädler, Ölmes, Vatan, Bölünmes, ja, auf Türkisch. Genau dieser Spruch taucht in den letzten 2 Spieltagen in der Türkei wieder auf. Die Leute halten die Banner hoch, skandieren diese Parolen. Das heißt, der Versuch, ich glaube, naja, nicht der Versuch, die Vorstellung von Erdogan ist, wenn ich diese Stimmung wieder, die öffentliche Debatte und die Stimmung dahingehend drehen kann, dass ich die als Terroristen brandmarke. Und die meint eben nicht nur die PKK, sondern eben auch die HDP.
Und
dann habe ich eine Chance, dass diese Partei nicht ins Parlament kommt. Und wenn die HDP nicht ins Parlament kommt, dann erreicht Herr Erdogan die absolute Mehrheit und damit die Grundlage, auch eine grundlegende Verfassungsänderung möglicherweise durchzukriegen.
Vielleicht habe ich nicht genug Ahnung davon, wo die PKK im Jahr 2015 eigentlich steht, von der eigenen Orientierung her und auch wie sie im Volke dasteht. Aber wäre es für die HDP nicht ein leichtes, sich ganz klar von der PKK, ihren Methoden, ihrer Vergangenheit zu distanzieren, trennen?
Tut sie ja.
Aber dann würde doch Erdogans Versuch, das miteinander zu verknüpfen, ins Leere laufen.
Naja, aber Politik und öffentliche Meinungsbildung, mache ja Kampagnenarbeit, funktioniert ja ein bisschen anders. Es zählt ja, es ist auch, wir brauchen uns ja nur, wenn wir uns nur die Flüchtlingsdebatte hier dieser Tage angucken, wer schaut denn genau nach den Fakten? Wer schaut denn wirklich, wie viel Geld, also dieses Bild von Kosovaren und Rumänen, die 4 Monate hier bleiben, das richtig Geld abzocken und dann wieder zurückgehen, ich meine, es ist ja ein Zynismus gar nicht mehr zu übertreiben. Also das, ich weiß gar nicht. Aber ich meine, wer schreibt denn darüber? Wer diskutiert das denn so? Also, dass man immer auf das Argument und auf die Fakten hörte und danach handelte, dem ist ja nicht so. Und das ist ja der wesentliche Reflex von nationalistischer Propaganda ist ja eben, dass eben eine Bewegung entsteht, die genau wieder in diese Falle fällt, die und wir. Aber ob das aufgeht, das ist noch nicht raus.
Also wir wissen jetzt ungefähr, warum das bis zu diesem Zeitpunkt so passiert, zumindest aus Sicht von Imran. Einige haben da vielleicht auch eine andere Sicht drauf, andere Interpretationen. Auch die sind hier willkommen, ne? Also 0331 70 97 110. Das soll nicht als Wahrheit hingestellt werden. Es ist ein Angebot, wie man die Sache sehen kann. Und habt ihr ein anderes, dann macht das hier sehr, sehr gerne. Nun ist es so, es ist nicht, Bernd, ich hole dich nochmal dazu, jetzt aber hier mit deinen Fragen. Bernd aus
sehr
Pankow.
Unhöflich, ihn so warten zu lassen.
Ja, oder? Aber das kennt er schon von mir.
Okay. Ach, ihr kennt euch schon.
Ja, Bernd ruft ab und zu mal an, immer ganz interessiert an politischen Fragen, ohne dass wir uns jetzt persönlich kennen. Also, jetzt gibt es Neuwahlen, weil die AKP es nicht hinbekommen hat, eine Regierung
zu
bilden.
So ein Zufall aber auch.
Aber da habe ich mich gefragt, ich kenne jetzt das Parteienspektrum in der Türkei ehrlich gesagt nicht gut, aber ich habe gesehen, das sind ja zig Parteien, da wird doch wohl so ein kleiner, willfähriger Koalitionspartner bei sein, der schön buckelt und sagt, du, für 2 Ministerposten sage ich, was du willst.
Naja, die Türkei ist ein sehr, sehr kompliziertes Land, deswegen war deine Einführung, ich sei ein Experte, das hätte ich eigentlich gleich richtig stellen müssen. ich behaupte nämlich, es gibt keine Türkei-Experten.
Naja.
Denn selbst Leute, ehrlich, dann selbst Leute, die sich sehr, sehr intensiv mit der Türkei beschäftigen, sind völlig überfordert mit der Analyse dessen, was da gerade passiert. Weil sie auch bestimmten Rationalitäten gar nicht mehr entspricht. Also kommen wir zu dieser Koalitionsfrage. So viele Parteien sind ja nicht im Parlament. Das ist die HDP.
Vier,
genau. Vielen Dank. Es ist die HDP, über die wir gesprochen haben, die sozialdemokratische Partei, also sie nennt sich zumindest sozialdemokratisch, die rechtsextreme faschistische Partei und die AKP.
Mhm.
So. Die HDP hat den Wahlslogan gehabt, wir machen dich nicht zum Präsidenten. Also die fallen
schon aus.
Schaltet schon mal aus. Weil die haben, also der Grund, dass sie überhaupt reinkamen, war, Alter, dich machen wir nicht zum Präsidenten. Mhm. So. Die Sozialdemokraten sind in dem klassischen Verständnis eben die Vertreter der laistischen Republik, der laizistischen Republik, eigentlich auch ein politisch klarer Gegner der AKP, die aber durchaus bereit war, darüber nachzudenken, ob man doch denn nicht eine große Koalition, um möglicherweise einen anderen Deal zu machen, nämlich wir machen die Koalition, aber machen Herrn Erdogan nicht zum Präsidenten. Ich war bei den Gesprächen nicht dabei, keine Ahnung, wieso, was die besprochen haben. Und die faschistische rechtsextreme Partei hat gesagt, wir machen zur Bedingung, dass ihr den Friedensprozess mit der PKK stoppt. So, das ist die Bedingung. Wenn ihr aufhört, mit denen zu reden, können wir darüber reden, ob wir eine Koalition bilden.
Aber das, und das auch das kam dann für die AKP damals nicht in Frage.
Das kommt noch immer, das ist ja das.
Aber es gibt doch eine Aussage von offizieller Seite, die gesagt haben, der Friedensprozess ist damit, ich weiß nicht, beendet, unterbrochen.
Zunächst, also, eins ist doch klar, früher oder später werden die wieder über diesen Friedensprozess wird wieder aufgenommen werden. Es gibt Leute, die sagen, der Öcalan.
Nach der Wahl.
Nach der Wahl, möglicherweise. Es gibt Leute, die sagen, Herr Öcalan wird am 1. September, am Tag des Friedens, erneut die PKK aufrufen, die Waffen niederzulegen und alle Kampfhandlungen einzustellen. Solche Thesen gibt es auch.
Es ist ja morgen. Gleich, ja.
Morgen warten wir es mal ab. Ich gehe nicht davon aus, ist nicht so entscheidend. Aber nach der Wahl, egal wie sie ausgeht, wird es wieder dazu kommen müssen. Und das weiß die PKK, das wissen die Kurden, das weiß auch der türkische Staat. Es gibt kein Zurück.
Bernd, jetzt bring du dich doch mal ins Gespräch bitte hier.
Naja, im Prinzip ist die Frage ja damit fast schon beantwortet. Ich wollte eigentlich so die Einschätzung haben von dem Imran, was er sagt, ob nach der Wahl wieder die Friedensgespräche aufgenommen werden. Aber das Argument, was er gerade gebracht hat mit den Nationalisten, war natürlich ganz interessant. Könnte auch sein, wenn jetzt die HDP doch wieder reinkommen sollte, dass der Erdogan danach sagt, na gut, dann mache ich jetzt halt mit dem Nationalisten und mache den Krieg gegen die Kurden weiter. Könnte ich mir vielleicht sogar auch vorstellen, dass er das macht. Aber
ja, also das mit dem Krieg gegen die Kurden, ich habe es versucht so ein bisschen anzureißen, es hat eine innenpolitische und eine außenpolitische Dimension. Ne? Also wenn man sich anguckt, also die Politik von Erdogan bezogen auf Syrien ist ja auch eine sehr eindeutige, auf eine gewisse Art, weil wir haben jetzt, es ist wirklich so, wie ich gesagt habe, es ist so kompliziert, weil es gibt natürlich, als ich vorhin über diese, der gemeinsame Nenner könnte die Religion sein, habe ich ja gesagt, da geht es aber um ein bestimmtes Verständnis, um eine bestimmte Strömung, nämlich um eine türkisch-sunnitische letztlich, um eine sunnitische. Und die sunnitische Religion ist in den kurdischen Regionen sehr, sehr verbreitet und sehr, sehr dominant und sehr, sehr stark. Das heißt, die Gelehrten, die da sind, die Moscheen und so weiter, egal ob die da spielt die ethnische Zugehörigkeit nicht so eine Rolle, sondern das sind Sunniten. Dass die AKP lange Jahre sehr stark in den kurdischen Regionen reüssiert hat, erfolgreich war. Also in Diyarbakir haben die zum Teil 4, 5 Abgeordnete gestellt. Gilt so als die kurdische Hauptstadt und so weiter. Hat ja damit zu tun, A, dass Herr Erdogan tatsächlich Schritte der Demokratisierung und der Meinungsäußerung durchgesetzt hat, auf der einen Seite. Also dass man eben, wie du es vorhin gesagt hast, auf Privatschulen kurdisch lernen kann, dass man sich kurdische Namen wiedergeben kann etc. Das ist das eine. Das andere war eben auch, dass es da eben auf dieser Anrufung, politischen Anrufung des sunnitischen Glauben unglaublich viel mobilisieren konnte. Und auch das wird jetzt natürlich ein Stück weit aufgebrochen.
Bernd.
Denkst du, dass es vielleicht auch innerhalb der Türkei jetzt, wo die Kurden und auch die HDP sozusagen so unter Beschuss genommen werden, dass es auch sozusagen eine Gegenbewegung geben kann, dass im Endeffekt die Leute, die letztes Mal die HDP gewählt haben, jetzt sagen, na jetzt erst recht, jetzt will ich die nochmal.
Ja, ich frage mich gerade, warum du nicht eigentlich hier sitzt, als Experte. Nein, ich meine es ganz ernst.
Liegt am Nachnamen.
Nein, ich meine es ganz im Ernst. Nein, das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Ich meine das gar nicht ironisch, sondern ganz ernsthaft. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke und Frage. Es gibt, ich glaube tatsächlich, also meine Hoffnung ist, dass die Türkei heute eine andere ist als vor ein paar Jahren. Und dieses Stichwort musste früher oder später fallen. Und das hat sehr stark mit den Protesten in Gezi zu tun, weil diese Eruption, dieser politische Rave hat die Türkei sehr stark verändert, weil sie eigentlich einem kleinen Kreis von Menschen, der auch sehr heterogen war, eigentlich gezeigt hat, wir müssen nicht die Dinge immer so machen, wie wir sie in den letzten Jahrzehnten erlitten haben, sondern wir können andere Dinge versuchen, ausprobieren. Es ist nicht so, dass es ja politisch erfolgreich war, also dieser Protest. Aber er hat, glaube ich, bei einem bestimmten gesellschaftlichen Milieus das Denken dahingehend verändert, wie man gemeinsam über Themen redet, wie man sich organisiert und wie man auch sein Verhältnis zum Staat möglicherweise überdenkt.
Türkei weit? Ja, ich hatte immer gedacht, dass das, also Istanbul ist weit weg von vielen anderen Städten in der Türkei, sowohl aber, von der Mentalität her als auch rein räumlich, oder?
Ja, aber die Proteste waren ja nicht nur in, also Gezi war natürlich sehr stark, weil es ein sehr symbolträchtiger Platz in Istanbul ist, aber es gab ja Aufstände in Izmir, in Ankara, in den kurdischen Städten. Also es war ja, natürlich war Istanbul, Gezi besonders, aber Gezi ist ja eine Chiffre eben nicht nur für diesen Protest, sondern auch für eine Suchbewegung. Und ich glaube, also ich habe ja gesagt, die Bewegung hat ja nichts erreicht. Im Gegenteil, da ist sogar ein Vakuum entstanden danach. Was machen wir jetzt eigentlich? Was passiert jetzt eigentlich mit all dem? Jetzt haben die uns platt gemacht. Was folgt daraus? Dann gab
Bitte? Es zeigt aber, man kann was machen, auch wenn es beim ersten Mal nicht klappt.
Und es geht eben nicht nur um Siegen und Verlieren, sondern es geht ja um eine politische Erfahrung zu machen. Und diese politische Erfahrung, glaube ich, natürlich ist es keine Massenbewegung im Sinne von, dass Millionen von Menschen und so, aber es war sehr präsent, vor allem durch die sozialen Medien. Und es hatte so eine wirklich auf eine naive, schöne, demokratische Moment. Und ich glaube, das hat und auch die Lust auf Politik irgendwie sehr schön gezeigt. Und der Erfolg der HDP hat, glaube ich, auch mit Gezi zu tun, weil die eigentlich den Spirit, den Geist, die Ästhetik von Gezi eigentlich in ihrer Kampagne sehr schön aufgenommen haben. Insoweit, um auf deine Frage zurückzukommen, Bernd, habe ich ich habe nicht mein Stimmrecht, ich bin ja deutscher Staatsbürger, aber ich habe die Hoffnung, dass genau aus diesen Milieus die Unterstützung in Form von ich wähle die passieren wird. Und der Vorsitzende der HDP hat ja sehr mutig gesagt, wir wollen jetzt die 20%.
Es ist 23 Uhr, kurz den Leuten erzählen, warum sie diesen Sender weiterhören sollten. Bernd, bleib dran.
Jo.
Fritz. Hendrik Schröder.
Tja, man dachte, das sei längst überwunden, dieser Krieg zwischen dem türkischen Militär und der PKK. Und auf einmal passiert es wieder, das Militär bombardiert kurdische Gebiete, die PKK verübt Bombenanschläge. Und dann denkt man zurück, wir hatten das gerade in der Sendung, die Bilder aus dem Gezi-Park, Demonstrationen, die dort niedergeprügelt werden. Ein Erdogan, ein Staatspräsident, der zunehmend autoritär agiert, kann man, glaube ich, zumindest aus hiesiger Sicht sagen. Auf der anderen Seite aber immer noch, auch wenn er die absolute Mehrheit verloren hat, einen wahnsinnigen Rückhalt hat in der Bevölkerung. Und wenn man da eins zu eins zusammenzählt und sich überlegt, ob das vielleicht tatsächlich so ist, dann passiert gerade was total Wahnsinniges. Dann werden nämlich diejenigen, die gegen den Islamischen Staat unter anderem kämpfen und mit aller Vehemenz kämpfen und auch aus dem tiefen Eigeninteresse, weil es um ihr Territorium geht, nämlich die Kurden, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, teilweise bombardiert in Form der PKK, die aber auch gegen IS kämpft, damit Erdogan innenpolitisch ein Klima schaffen kann, um wiedergewählt zu werden. Fragezeichen. Das ist die Meinung ungefähr von unserem Studiengast, auch wenn sie weitaus differenzierter und in vielen mehr Sätzen ausgedrückt hat, als ich das jetzt zusammengefasst habe. Wenn ihr eine andere habt, meldet euch gerne 0331 70 97 110. Die aktuellen Entwicklungen in der Türkei sind unser Thema heute. Muss ich ehrlich sagen, nicht so ein Riesenandrang hier in der Leitung, auch nicht auf Facebook. Klar ist vielleicht ein Thema, was für die allermeisten auch ein bisschen weiter weg ist, aber ich glaube, ein interessantes Thema, weil es, wie gesagt, auch die Politik hier beeinflussen wird. Es wird beeinflussen, was diese das ganze Thema Flüchtlinge angeht. Es wird beeinflussen, wie man IS eigentlich bekämpft, ja, und bekämpfen sollte, in der Vergangenheit bekämpft hat. Also es ist keine reine interne türkische Angelegenheit. Ganz interessantes Land, finde ich, mit vielen verschiedenen Gräben, die da verlaufen, wie wir gerade schon erfahren haben. Bernd ist immer noch bei uns. Bernd, du hattest noch eine zweite Frage, oder?
Ja, na, was mich wirklich interessiert, wäre, ob der Imran da mehr Einblicke hat, wie schafft das die Türkei eigentlich, die ganzen Flüchtlinge unterzubringen? Da kommen ja Millionen hin. Gibt es da auch irgendwie so eine, wie bei uns sozusagen, Auffanglager und Verteilung, oder kommen die hauptsächlich privat unter?
Naja, die kommen vor allem in einer unriesigen Zeltstadt direkt an der Grenze. Da sind die allermeisten ja in einer Zeltstadt untergebracht, Entschuldigung. Von dort aus ziehen natürlich viele weiter, also auch in Metropolen. Ich war jetzt in den letzten Monaten nicht in der Türkei, also ich im Mai zuletzt, aber ich habe viele eben bekannte Freunde, die eben auch erzählen, dass man das auch jetzt im Stadtbild immer mehr sieht. Das heißt, neben diesem Flüchtlingslager an der Grenze zieht es jetzt immer mehr Leute, es sind ja People on the Move, also die bewegen sich ja weiter und versuchen eben ja möglicherweise eine neue Existenz aufzugründen oder auch dann weiterzuziehen nach Europa.
Und die werden da im Normalfall freundlicher aufgenommen oder gibt es da auch Spannungen jetzt sozusagen zwischen der Bevölkerung und den Flüchtlingen? So wie man es ja bei uns leider sehen kann, obwohl wir viel weniger aufnehmen als die Türkei.
Ich kann es nicht so richtig gut beantworten oder sagen. Ich denke, es ist ja ein bisschen so bezogen auf die Syrien und Türkei. Die Feinde meines Feindes sind meine Freunde. Das heißt, die Leute, die aus Syrien flüchten, sind ja Assad-Gegner, und Assad, das Regime von Assad und Erdogan sind klare politische Gegner. Das heißt, also ich vereinfache es jetzt mal sehr, das heißt, die Gegner von Assad sind erstmal so, ich würde sagen, von der Grundhaltung Freunde der Türkei oder des politischen Regimes. Wie es in der Gesellschaft selbst ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Aber solche Formen von Übergriffen und dass Leute da so protestieren und die Leute wegwünschen und so, habe ich nicht mitbekommen. Aber ich will jetzt nicht sagen, das sei alles problemlos.
Aber ich kann es mir vorstellen, es ist ja auch ein Nachbarland und man hat sicherlich auch religiöse und sprachliche Gemeinsamkeiten. Da wird das dann wahrscheinlich etwas besser noch toleriert und mehr Mitgefühl gezeigt als vielleicht in einem Land wie Deutschland.
Ich glaube,
Palästinenser fragen, wie die das beantworten würden.
Ich glaube auch, also da bin ich skeptisch. Ich glaube, es ist eher so, dass das gerade in das politische Gesamtsetting und Milieu der Türkei, natürlich, das ist eine unglaubliche Anstrengung, diese Leute unterzubringen, auch wenn es nur in der Zeltstadt ist, klar. Aber politisch, ich bin kein Zyniker, aber ich meine, es gibt vor allem auch gute Argumente in die Hand. in Konsultation mit anderen Ländern, schaut uns doch mal an, 1,5 Millionen Flüchtlinge und wir kümmern uns und so weiter. So ungefähr stelle ich es mir vor. Weiß nicht, ob das so läuft, aber
Ich gucke gerade House of Cards, die dritte Staffel, kommt mir alles etwas bekannt vor.
Okay. Ja. Aber ich glaube, okay. House of Cards ist nochmal ein bisschen was anderes.
Ja.
Aber nein, aber es ist auch, also ich glaube, dass, also der Vergleich, wenn ich das so sagen darf, ist auch sehr, sehr gewagt, weil wenn wir uns jetzt die Situation hier in Deutschland oder in Ungarn oder in anderen europäischen Staaten anschauen, da geht es ja um eine andere Frage als in der Türkei. Ne? Die Türkei ist dann schon so ein Zwischenland, glaube ich. Oder vielleicht haben die ja auch die Hoffnung, dass sie wieder, wenn der Assad endlich mal irgendwann bekämpft ist, das Regime, dass sie wieder auch zurückgehen und so weiter. Bei der Europa oder auch wenn man heute Frau Merkel und so die Bundeskanzlerin gehört hat, da sind ja dann doch andere Themen und Interessen, die sind jetzt mit der Türkei nicht so ganz zu vergleichen, finde ich.
Wobei ich es natürlich auch interessant finde, wenn die Türkei im Endeffekt der Antagonist ist von Assad und in Assad ist jetzt der IS, hofft dann die Türkei, dass der IS Assad aus dem Amt bombt? Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Assad freiwillig gehen wird. Und ich glaube auch, er wird es wahrscheinlich innenpolitisch so weit nutzen, dass die Bevölkerung, die er da in seiner Hauptstadt noch hat, sich wahrscheinlich eher hinter ihn stellen wird.
Naja, Assad kontrolliert ja schon auch noch andere Teile von Syrien. Es ist ja nicht nur Damaskus, auch wenn die Flecken kleiner werden. Aber das ist, finde ich, auch eine interessante Frage, Bernd, wo ich mich immer gefragt habe, okay, Erdogan möchte wiedergewählt werden. Folgen wir dieser Logik, deswegen schwächt er die Kurden, damit sie die HDP nicht mehr wählen. Das kann man irgendwo alles noch nachvollziehen aus strategischem Kalkül. Aber was ich denke ist, wenn man bisher die Logik und die Taktik und das Vorgehen von IS beobachtet, für die sind diese Ländergrenzen ja völlig unerheblich. Angenommen, die Bomben, wie du sagst, Bernd, Assad aus dem Amt, das hieße ja, dass sie dann fast über ganz Syrien die Kontrolle hätten, dann genau. Wäre die Türkei als nächstes dran. Und ich denke immer, Erdogan kann doch kein Interesse an so einem konstant schwelenden Krieg vor seiner eigenen Kilometer, hunderttausende Kilometer langen Grenze haben, oder? Das kostet ihn noch wahnsinniges Geld auf die Dauer.
Ja, aber die Geschichte zeigt uns doch auch, dass Politiker eben nicht nur Fehler machen, sondern auch die manchmal eben auch ganz die in der Einschätzung einer politischen Strömunggruppe eben auch manchmal völlig daneben liegen. Meine Vermutung ist, es ist wirklich, grenzt schon an Kaffeesatzleserei.
Gut, dass du es so ankündigst.
Ja, ist so. Ich glaube, dass Erdogan und seine Leute tatsächlich, wie viele in der Region, die Dynamiken und auch die Radikalität und die Mobilisierung, die der IS hinbekommt, zum Teil unterschätzt haben. Und natürlich ist es so, dass wenn, also jetzt aus der türkischen Perspektive, außerhalb der Landesgrenzen der IS die Kurden schwächt, möglicherweise mit daran, also einen wesentlichen Anteil daran hat, dass das Assad-Regime geschützt ist, ja, auf dem ersten Schritt, klar, hilft es aus geostrategischer Sicht, was ich vorhin versucht habe zu sagen, die Stärke und die Rolle der Türkei dort nochmal zu festigen. Gleichzeitig, und da kommt jetzt die Dynamik ins Spiel, das, was wir sehen, sehen die ja auch. Die sehen ja mit welcher, also die Entscheidungsträger in der Türkei, die sehen ja auch, mit welcher Brutalität der IS vorgeht, wie die mit Kultur, Weltkulturerben irgendwie auseinander mit einer unfassbaren faschistoiden Haltung das niedermacht und so. Und wenn du dann sicher kommst du dann irgendwann an so einen Punkt und sagst, ob das so richtig war, so lax die rein und rausgehen zu lassen. Mhm. Zumal, und das wissen wir ja auch aus anderen Vergleichen, ist, wenn so eine Bewegung beginnt, man vielleicht mal mit denen redet. Es gibt ja Fotos von Erdogans Söhnen, glaube ich, mit der IS vor vielen Jahren, als sie eben noch nicht eine solche Organisation waren, die sie heute sind. Da gibt es natürlich ja so fließende Übergänge und irgendwann kommst du an so einen Punkt und sagst, wow, das kann jetzt aber wirklich sehr, sehr gefährlich auch für mich werden.
Gibt aber auch, bevor du gleich wieder dran bist, Bernd, in Deutschland gewählte Politiker, wenn man so sagen darf, die vor Kameras sagen, dass es vielleicht zwischen Erdogans Regierung und Militär und IS auch einen direkten Link gibt und auch mal eine direkte Unterstützung gab und nicht nur so eine indirekte. Also wird wahrscheinlich auch keiner beweisen können zu Lebzeiten und geht alles ins Reich der Spekulation.
Naja, aber ganz so spekulativ ist es nicht. Also wenn man
macht das auf jeden Fall noch wahnsinniger,
naja,
das ganze
aber
Konstrukt.
Ist ganz so spekulativ ist es nicht, weil ich meine, es wurde auch nicht nur, es haben ja viele Leute versucht, aus der Türkei irgendwie nach Kobane zu kommen. Also NGO-Aktivisten, Journalisten und so weiter. Das war richtig, richtig kompliziert für die, oder wurde.
Also muss man sagen, Kobane in Syrien.
Genau, im Norden.
Im Norden, also kurdisches Gebiet, hart umkämpft, genau. Vom IS erobert, dann von den Peshmerga zurückerobert. Sind das die Peshmerga da?
Von der
YPG, oder?
Von den.
Okay. Wo sind die Peshmerga? Die Peshmerga sind
im Irak.
Ah ja, okay.
Genau. Und so. Und gleichzeitig an der gleichen Grenze werden Kämpfer der IS, die irgendwie verletzt worden sind, einfach kommen in ein türkisches Krankenhaus. Also ich meine, das ist jetzt nicht nur Reich der Spekulation, also dass da ein unterschiedlicher Umgang, ich will es mal sehr freundlich formulieren, herrschte, ist glaube ich unbestritten. Und dass es nicht nur eine Nähe gibt, sondern auch durchaus, ich vermute, dass auch andere Formen des Austausches, ich glaube, davon kann man schon ausgehen.
Wenn dann ist es wahrscheinlich sowas wie Erdogan sagt, ja, zu seinen Untergebenen, macht, was ihr wollt, ich will davon bloß nichts wissen und irgendjemand im Dorf in der Nähe, der lässt sie dann rüber, so nach dem Motto.
Ich glaube, Politik ist noch komplexer, aber wir sollten es nicht so vertiefen, weil ich glaube, dann wird es wirklich sehr spekulativ.
Ja, klar. Also ist ja auch Quatsch, irgendwas zu behaupten oder zu sagen, was man überhaupt gar nie beweisen kann, aber die Überlegungen sind natürlich da. Bernd, was würdest du denn sagen, der du dich für dieses Thema interessierst und auch Fragen hattest und so, oder ich frage mal provokativ, wäre es nicht eigentlich für alle das Beste, wenn Erdogan bei der Neuwahl im November wieder die absolute Mehrheit erringt? Jetzt mal so realpolitisch betrachtet, denn dann geht der Friedensprozess weiter mit den Kurden, dann hat man wieder einen Verhandlungspartner, der nicht angeschlagen ist, sondern ganz stark ist und womöglich auch verlässlich ist, zumindest in so einem internationalen Kontext. Ja, die Demokratiebewegung in der Türkei würde damit vielleicht einen Rückschritt erleiden, aber was denkst du, Bernd?
Ja, das ist immer das Schwierige. Das ist so das Argument, mit dem man Diktatoren an der Macht lässt. Auch wenn Erdogan würde ich jetzt nicht unbedingt als Diktator bezeichnen. Aber das wäre so das Argument. Wenn wir Saddam Hussein jetzt an der Macht lassen, dann müssen nicht so viele Leute sterben und dann geht das weiter bis zum zweiten Irakkrieg. Das ist echt knifflig. Kurzfristig wäre es sicherlich für die Türkei besser. Für Syrien weiß ich ehrlich gesagt nicht. In Syrien würden dann die Kämpfe sicherlich verstärkt werden. Ob es langfristig was bringt, keine Ahnung. Kann ich überhaupt nicht einschätzen.
Aber Imran, was passiert denn, wenn Erdogan die absolute Mehrheit wieder verfehlt und das Parteienspektrum ähnlich wieder einzieht? Was wäre denn dann ein denkbares Szenario? Wovon gehst du aus?
Es gibt ja in der Türkei den Witz, türkische Demokratie 2.0. Also der von Erdogan geht ganz einfach, man wählt so lange, bis das Ergebnis passt. Das ist ein ganz amüsanter Witz, finde ich, der auch sehr viel geteilt und gepostet wird. Ich glaube, so wird es nicht kommen. Es wird nicht so sein, dass man so lange wählt, bis Herr Erdogan dann auch zufrieden ist. Nein, also ich stelle mir das nicht nur so vor, sondern wenn man das sich genau ein bisschen genauer anschaut, natürlich. Das es soll auch gar kein Widerspruch sein zu all dem, was ich gesagt habe. Natürlich dominiert Erdogan die AKP und Leute, die ihm sehr nahe stehen. Gleichzeitig ist eine Partei nie eine homogene Veranstaltung. Das heißt, natürlich gibt es da auch andere Strömungen, die sind jetzt vielleicht nicht so stark, aber wenn das zum zweiten Mal scheitert, kriegen die vielleicht ein bisschen einen anderen Zuspruch und Aufwind. Das heißt, das ist ja ständig auch in Bewegung. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es gab vor einem Jahr ja den Konflikt mit der Gülen-Bewegung und der AKP, die sehr eng. Fethullah Gülen ist ein geistlicher Gelehrter, der aus dem Islam kommt, der in den USA lebt und der eigentlich eine Parallelstruktur in den letzten Jahren aufgebaut hat im Bildungsbereich, der viele Leute rekrutiert und über die Bildung versucht, eben die gesellschaftliche Entwicklung der Türkei mit zu beeinflussen. Ich mache es mal sehr oberflächlich. Die haben sehr eng zum Beispiel mit der AKP zusammengearbeitet. Dann hatten sie einen riesen Konflikt, wo Tapes, also Aufnahmen von Erdogan geleakt worden sind und so weiter. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran. Was ich sagen will, jetzt heute zu sagen, ja, was passiert nach der Wahl, ist, finde ich, ein Ding der Unmöglichkeit. Wir wissen das nicht. Ja, es gibt, man kann es so in Szenarien denken, aber welches dann tatsächlich dann wird, finde ich, Stand heute sehr schwierig zu beantworten.
Ich meine, ist ja für die türkischen Wähler, die jetzt womöglich strategisch wählen wollen und nicht nur aus reiner Herzensentscheidung, ist es ja auch eine Frage. Also
ich glaube, die Wahl ist tatsächlich, so war auch die letzte Wahl. Es gibt eine formale Wahl, wo es eben verschiedene Parteien gibt, die irgendwie unterschiedliche Programme möglicherweise haben, war aber auch eine Wahl. Folgen wir Erdogans Wunsch, ein präsidiales System einzuführen zu können, oder tun wir das nicht? Und ich glaube, diese Frage bekommt jetzt nochmal eine andere Zuspitzung. Man muss sich ja mal vorstellen, also die HDP hat, glaube ich, hunderte von Anschlägen, also auf Wahlkampfveranstaltungen. Zwei Tage vor der Wahl gab es ein Bombenattentat auf eine HDP-Veranstaltung. Mhm. Also unter sehr, sehr schwierigen, widrigen Bedingungen. Die wurden komplett mehr oder weniger im Fernsehen ausgespart, haben die 13% geschafft.
Ein paar versuchte Wahlfälschungen gab es, glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere.
Das gehört immer dazu in der Türkei, habe ich den Eindruck. Aber jetzt wird sich diese Frage eben, welchen Weg gehen wir, noch stärker im Mittelpunkt stehen, und das eben überall und gerahmt über das, wie wir, was wir an Anfangs der Sendung sehr lange gesprochen haben, eben einer faktischen Aufflammen wieder des Krieges.
Was passiert eigentlich gerade in der Türkei? Das ist die Frage dieser Sendung. Seit 22 Uhr sind wir dabei, das aufzudröseln, wer ist in diesem Ränkespiel. Auf der einen Seite ist es natürlich sehr dramatisch, was da passiert, weil es um Schicksal und Menschenleben geht. Auf der anderen Seite natürlich aus politischer Sicht sehr spannend, welche Konstellationen da aufeinandertreffen, wer was möchte und so. Also gar nicht so einfach, wie wir schon festgestellt haben. Wir laden euch weiterhin ein. Imran Ayata ist zu Gast, Politikwissenschaftler und Autor, der sich ja intensiv qua Herkunft und auch qua Interesse mit der Türkei auseinandersetzt und gesetzt hat. Und ihr seid herzlich eingeladen, auch eure Fragen zu stellen und mitzureden. 0331 70 97 110. Soll jetzt hier nicht so eine Veranstaltung zwischen Imran, Bernd und Hendrik werden, wenn's geht. Also es ist immer noch eure Sendung. Bernd, können wir für dich noch was tun?
Ich hätte da noch eine Frage, und zwar bezüglich der AKP. Ich habe gerade mal geguckt, fand ich ja ganz faszinierend. Die AKP ist ja eigentlich eine extrem junge Partei. Die ist ja erst seit 2001, gibt es die ja erst. Und da würde mich das interessieren, weil er gerade verschiedene Strömungen angesprochen hat, der Imran. Gibt es denn eigentlich überhaupt eine Möglichkeit, sagen wir jetzt mal den für die AKP schlimmsten Fall. Die kriegen keine absolute Mehrheit und die Kämpfe mit den Kurden dauern an und Chaos im Land. Gibt es denn da überhaupt die Möglichkeit, dass innerhalb der AKP irgendjemand sagt, okay, wir setzen Erdogan jetzt ab, innerparteilich, oder ist das eigentlich eine Ein-Mann-Partei? Das heißt, wenn Erdogan abtreten sollte, ist die Partei eigentlich weg. Und, so ähnlich wie mit Berlusconi in Italien.
Ja. Naja, und wenn er als Wahlziel die absolute Mehrheit ausruft, dann müsste er ja eigentlich sowieso gehen, wenn er dieses Wahlziel verfehlt. So funktioniert das ja normalerweise in Parteien. Aber gute Frage, Bernd.
Also ich glaube, das, was gerade in der Türkei entsteht, also da gibt es ja oft den Bezug zu Putin, zu Berlusconi auch, also dieser Erdoganismus, der ist ja noch nicht fertig. Ja, also man sieht, ihm ist sehr wichtig, Kontrolle über die Berichterstattung zu haben. Also Leute einzusetzen in Medien an zentralen Stellen, die AKP und Erdogan nah sind, Nummer eins. Nummer zwei, die AKP ist ja seit über 10 Jahren an der Macht. und lange Zeit eben absolute Mehrheit. Was passiert in so einem Staat? Das heißt, alle wichtigen Positionen in der Verwaltung, innerhalb des Schulsystems, innerhalb der Gesundheitsversorgung, innerhalb der Sozialversicherung versehen, ist besetzt von Leuten, die aus dem AKP-Milieu kommen. So, also 10 Jahre ist eine lange Zeit. In der Türkei war das auch immer Usus, dass eine Regierung das Erste, was sie tut, erstmal die eigenen Leute implementiert an diese wichtigen gesellschaftlichen und politischen, vor allem Verwaltungsstrukturen. Das ist, glaube ich, so, so massiv in der Türkei, dass selbst wenn die AKP die Wahl verlieren würde, das heißt, dass es eine andere Regierungskonstellation gäbe, eine völlig verrückte Koalition aus der HDP, den Sozialdemokraten und meinetwegen den Faschisten, was ich jetzt für wirklich nicht sehr besonders realistisch halte. Ich glaube auch nicht, dass die Sozialdemokraten und die HDP gemeinsam die Mehrheit stellen können.
Syriza hat auch mit denen, wie heißen die? Den anderen.
Mit den Rechtsradikalen. Koalieren. Ja. Nee, aber selbst wenn das passieren würde, würde damit die politische Macht der AKP gekippt werden, aber nicht die gesellschaftspolitische. Weil diese Partei ist sehr, sehr, sehr stark verankert in der Türkei. Und das wieder aufzubrechen oder zu verändern, wird bestimmt eine Dekade dauern.
Aber dann ist natürlich auch das, was du gesagt hast, Bernd, interessant. Also gibt es dann eine AKP ohne Erdogan? Oder gibt es, also ist das also, dann eine andere Partei? Ja, kriegt die einen anderen Kopf, eine andere Führung?
Ich würde es auch nicht so dämonisieren.
Steinbrück statt Gabriel mäßig?
Ja, ich würde es nicht so ich will es auch gar nicht so dämonisieren, Erdogan. Wenn ich Erdogan sage, dann meine ich jetzt gerade die politische Konstellation, wie sie heute ist. Natürlich ist die Partei sehr, sehr stark geprägt von ihm und Leuten, die ihm nahe sind. Aber sie ist auch überlebensfähig ohne ihn. Das glaube ich schon. Wenn man sich so jetzt, das kann ich so gar nicht so genau sagen, ob es da irgendwelche Shootingstars gibt und so weiter. Man merkt natürlich schon, dass jetzt die Partei unglaublich viel Leute verloren hat, Leute mit Qualität. Also wenn ich mir so die Minister angucke, die da in der Türkei sind, also außer neben der Tatsache, dass ich sie unfassbar Reaktionäre finde, wirklich in ihrer politischen Haltung, ist neben diesem Reaktionären vor allem, also man merkt so ein unglaubliches Abflachen des Niveaus, der Haltung, der Attitude. Also richtig gute Leute scheinen die mir nicht mehr zu haben. Aber wenn das so käme, wie Bernd sagt, ist es natürlich auch für Leute, die vielleicht draußen waren, wieder reingehen und dann nochmal, also die türkische Sozialdemokratie wird zurzeit geführt von einem Verwaltungsbeamten, also der Karriere in der Verwaltung gemacht hat, hätte ich ehrlich gesagt vor 10 Jahren auch nicht für möglich gehalten. Also da scheint einiges so möglich
typ
zu sein.
Typ Scharping.
Na, noch schlimmer eigentlich.
Aber das heißt aber, wenn man es realistisch einschätzt, gibt es kein Szenario, was die AKP abwählt. Also die AKP bleibt der Player, der mit Abstand die meisten Stimmen auf sich vereint. Also es gibt nicht die Möglichkeiten einer rot-rot-grünen Koalition, um das ein bisschen anschaulicher zu machen im Vergleich mit hier.
Bei allem, was wir sagen, darf man ja nicht vergessen, dass diese Partei eine sehr, sehr starke Basis und Zustimmung in der Gesellschaft hat. Es ist immer noch die stärkste Partei, die hat eine sehr große Niederlage erlitten und sehr viele Prozente verloren, aber es ist immer noch die stärkste Partei. Die Chancen, dass sie da jetzt eine Schippe drauflegt angesichts dieses Kriegs, sind durchaus gegeben. Ob sie es wieder schaffen alleinige, weiß ich nicht. Ich kenne jetzt auch die neuesten Umfragen nicht genau. Auf die kann man in der Türkei auch nicht immer sehr viel zählen, weil die auch oftmals gesteuert sind. Kurzum, es ist, also der Ausgang ist Stand heute nicht eindeutig, also ist nicht klar. Und wie immer der Ausgang ist, was sich daraus ergibt, ist genauso unklar.
Das ist ja unbefriedigend jetzt hier. Hätten wir uns die Sendung ja auch sparen können.
Finde ich gar nicht. Also,
Scherz, er ist halt Politiker.
Wer ist Politiker?
Du.
Nein, ich bin kein Politiker. Nein.
Politikwissenschaftler.
Ach Gott, das liegt...
Was ein fundamentaler Unterschied sein kann.
Ja, und das ist... Also ich... Naja Gott, es liegt auch schon über 20 Jahre zurück. Also ich mache jetzt ja wirklich was anderes. Ich bin kein Politiker, ganz und gar nicht. Ich versuche das, was da passiert und nicht nur dort passiert, sondern auch hier passiert, versuche irgendwie dem versuchen zu verstehen oder zu interpretieren. Viel mehr ist es nicht.
Sag mal, wie ist das denn eigentlich, was mich noch interessieren würde? Ganz kurz, Thomas?
Ja?
Hi, Thomas, hast du für deine Frage und Fragen auch noch Zeit bis kurz nach den Nachrichten?
Habe ich mit Sicherheit. Ich müsste dann nur in dem Moment vom Headset wieder umschalten.
Ja, kein Problem. Ich sag dir frühzeitig Bescheid, weil dann haben wir gleich ein bisschen Zeit und müssen jetzt nicht hetzen. Okay, super.
Genau.
Sorry, bis gleich, Thomas. Was mich noch interessieren würde, Imran, kurz vor den Nachrichten, das kann ich von hier schwer einschätzen, weil wenn man hier so die deutschen Tageszeitungen bemüht, die Berichterstattung, geht es halt sehr viel um Erdogans Politikverständnis, IS, Kurden und so. Aber es gibt ja noch viel mehr Politikfelder, die für die Leute auch wichtig sind. Wie sind denn, weißt du das, wie werden da denn der AKP so die Kompetenzen zugetraut, was Wirtschaftspolitik angeht, was gibt's noch, Finanzpolitik, Sozialpolitik, also alles, was nicht mit aktuellen Konflikten zu tun hat, sind die da, haben die da eigentlich ganz gute Zustimmungswerte und machen da wohlmöglich auch gar nicht so eine schlechte Arbeit alles in einem, oder was wäre dein, also du wirst wahrscheinlich kein gutes Haar an ihnen lassen, wenn ich deine politische Ausrichtung bisher richtig verstanden habe, aber was ist, wie würdest du sagen?
Naja, also der Erfolg der AKP, der politische Erfolg, hat natürlich sehr, sehr viel mit der wirtschaftlichen Entwicklung der Türkei zu tun. Und auch mit der Wirtschaftspolitik der AKP. Auch hier ist es ein bisschen so, wie ich das schon mal in einem anderen, bei einer anderen Frage gesagt habe. Die AKP hat auch in der Wirtschaftspolitik einen klaren Gegenmodell geschaffen zu den kemalistisch-leistischen Wirtschaftspolitik, die vor allem in der ökonomischen Struktur große Holdings, die schon seit vielen Jahren irgendwie das wirtschaftliche Geschehen maßgeblich prägen, dem hat die AKP eigentlich zwei Sachen gemacht. Einmal eine sehr starke Neoliberalisierung, also Kappung von Regulierung, also was man auch in anderen europäischen Staaten kennt auf der einen Seite und gleichzeitig eine sehr, sehr starke Förderung von Klein- und Mittelstand und von Schaffung von ja richtigen neuen Wirtschaftszentren, also von Städten, ganz zufällig eben auch in der die AKP ohnehin sehr stark ist, die wirklich eine unglaubliche Entwicklung genommen haben. Also wenn ich mir Städte wie Konya, Bursa und so weiter anschaue, die eigentlich neben diesem Finanzzentrum Istanbul und anderen wirtschaftsstarken Städten zu neuen, letztendlich ja prosperierenden Regionen geworden sind. Das ist ein Ausdruck einer politischen, wirtschaftspolitischen Orientierung gewesen, die auch die Dynamik, den politischen Erfolg der AKP lange begründet hat.
Also die ja auch offensichtlich erfolgreich war dann die Politik. Also wenn man das in Wachstumszahlen misst auf jeden Fall.
Ja. Wenn man sich das dann genauer angeschaut hat, kommen natürlich da auch all die Schattenseiten wie Raubbau an der Ökologie und so weiter zutage. Und das dritte wichtiger Punkt in der Wirtschaftspolitik, vor allem in den letzten Jahren, und so fing ja auch der Protest auch in Gizi an, diese unglaublich überdimensionierten Großprojekte, also noch eine Bosporusbrücke, noch mal ein Riesenflughafen etc., kompletter Umbau des Taksim-Platzes, also sehr symbolträchtige große Infrastrukturprojekte, die eben auch ein Treiber der ökonomischen Entwicklung waren, die jetzt natürlich an ihre Grenzen stoßen. Also auch wirtschaftspolitisch, wenn man sich jetzt die letzten Kernzahlen der letzten Monate und des letzten Jahres anschaut, das Wachstum ist abgeflacht in der Türkei. Und das ist natürlich auch ein Problem für die AKP.
Mhm. Ich hatte mal einen so einen Hintergrundbericht gelesen darüber, über die Verbandlung zwischen dem Geschäftsführer von Turkish Airlines und Erdogan. Turkish Airlines ja in wenigen Jahren einer der größten und auch rentabelsten Fluggesellschaften wohl der Welt geworden.
Ja.
Also genießen super Standing bei der Kundschaft, ganz toll, und fliegen überall hin mittlerweile in hunderte von Destinationen. Dafür brauchen die ja auch dann diese ganzen großen Flughäfen rund um die großen Städte in der Türkei, oder? Und da habe ich, glaube ich, gelesen, wenn ich es richtig zusammenkriege, dass Erdogan und der von Turkish Airlines, der diese Fluggesellschaft so aufgebaut hat, dass die auch enge Bünde haben von früher schon und dass Erdogan das sozusagen auch zum Regierungsprojekt gemacht hat. Also Turkish Airlines muss wachsen, soll wachsen. Also es war auch so, hatte dann diesen Rückenwind. Ja, kann man jetzt natürlich alles kritisieren, kann man auf der anderen Seite auch sagen, dass...
Ich habe es nur beschrieben.
Ja, ja, klar. Das, ich sage jetzt mal meine Einstellung dazu, das wohlhabendste Land der Erde ist die Türkei nicht. Und wenn man aus den Ressourcen, die es gibt, was macht...
Ja, sie kriegen den Flughafen wenigstens fertig.
Ja, weiß ich nicht, schätze
Moment,
ich schon.
Die haben noch nicht angefangen, ich weiß gar nicht, ob die angefangen haben, aber die arbeiten auch mit großen indischen Firmen und also den zweiten Flughafen haben wirklich nur, da waren Unternehmen involviert, die auch andere große Projekte weltweit gemacht haben, aber da sind die eben sehr neoliberal und sehr, ja, ich würde sagen, klar, in der Erwartungshaltung, sondern holen sich die Leute rein, die das können. Es muss funktionieren und ja, Klientelismus ist sehr stark in der Türkei, aber bei so Großprojekten wird dann schon da auch das Know-how aus dem Ausland reingeholt.
Nach den Nachrichten haben wir noch eine knappe halbe Stunde Zeit, zum Beispiel für Thomas' Fragen. Thomas wartet noch ein bisschen in der Leitung, Thomas aus Hoyerswerda. Und sehr gerne auch für eure. Bernd, noch ein abschließendes Wort von dir?
Nein, ich fand erstmal sehr, sehr erhellend. Danke an Imran für wirklich sehr fundierte Wissensvermittlung und würde mich dann verabschieden.
Alles klar.
Schönen
ist
Abend.
Ja, knapp habe ich schon nicht, dass alle denken, Bernd macht hier das Schlusswort. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Nee. Aber ich danke dir, Bernd. Bis auf ein neues bald mal. Ja. Machen wir Nachrichten und danach geht's weiter unter 0331 70 97 110. Was passiert eigentlich aktuell in der Türkei? Das steht als Thema über dieser Sendung.
Fritz.
Blue Moon. Mit Hendrik Schröder, mit dem Politikwissenschaftler, Buchautor und Campaigner Imran Ayata und mit der Frage, was passiert eigentlich gerade in der Türkei? Und mit, hallo, hier ist Fritz, wer rief mich gerade an? Kann ich hier gar nicht das sofort on air stellen, liebe Redakteurin? Nee. Kannst du mal gucken, wer sich da gemeldet hat? Thomas aus Hoyerswerda, du hattest ja auch einige Fragen. Grüße dich, hi.
Ja, nicht viele. Die Frage ist jetzt, wenn man jetzt das Verhalten und das politische Geschehen in der Türkei beobachtet und ja, bin nur im Osten aufgewachsen und es gab auch noch einen Honecker zu Zeiten, wo ich aufgewachsen bin und das ist jetzt eine Diktatur. Inwiefern unterscheidet sich dann das politische Geschehen in der Türkei von der Diktatur?
Ich würde, wenn ich vorweg einen Satz sagen darf, wenn ich es richtig verstanden, du könntest Erdogan jetzt abwählen. Also die Leute machen das aber nicht, weil viele den wählen.
Die Frage
Imran schüttelt schon den Finger in der Luft.
Großräumig oder auch für den europäischen Raum gesehen sinnvoll wäre, ihn abzuwählen. Sinnvoll ist es, glaube ich, momentan nicht, weil er eine politische Macht darstellt und wenn er weg wäre, würde dort ein Vakuum entstehen und von wem das gefüllt werden würde, ja, weiß keiner.
Okay, das sind aber zwei verschiedene Fragen.
Ja. Die Leute können Erdogan nicht abwählen. Herr Erdogan möchte dahin kommen, dass es in der Türkei ein politisches System gibt, wo der Präsident direkt gewählt, dann eben auch direkt gewählt wird. Das ist ja heute nicht so.
Sie können seine Partei abwählen, meine ich damit. Ja, und okay, damit ja ihn. Also was ich damit sagen wollte ist, dass in der Türkei trotz aller Kritik und versuchter Wahlfälschung immer noch im weitesten Sinne freie, geheime und gleiche Wahlen stattfinden, die demokratischen, rudimentären Ansprüchen genügen. Das heißt, man könnte theoretisch seine Regierungspartei abwählen.
Und dann ist wieder die Sache, die momentan in vielen Medien unterwegs ist, okay, was ihr vorhin auch schon im Gespräch hattet, wir führen die Wahlen so lange durch, bis uns das Ergebnis passt.
Ja.
Und wir können es auch forcieren, damit es so weit geht.
Nein, also wenn ich da kurz einhaken darf, also es ist so, ich würde sagen, also die Türkei ist keine Diktatur und Herr Erdogan ist auch kein Diktator im Sinne, wie wir Diktator und Diktaturen verstehen. Was wir, glaube ich, schon, und das haben ja auch all diese Beispiele, die bekannt sind, über die wir auch gesprochen haben, sagen kann, ist, dass wir in der Türkei einen zunehmend autoritären politischen Apparat haben und einen Politiker, der sehr autoritär, despotisch agiert, was sich darin zeigt, ganz einfach gesprochen, ich sorge dafür, dass ein Redakteur seinen Job verliert, weil er mir politisch nicht passt. So, das wäre natürlich hier in Deutschland nicht denkbar, ja. Das heißt, man kann eben die Demokratie hier, möglicherweise wie hier haben mit der Türkei, eben auch schlecht vergleichen, weil jede Demokratie eben auch ein Ergebnis von Auseinandersetzung von politischen Kämpfen und Geschichte und so weiter ist. Und in der Türkei wir eben in so einem Moment des Umbruchs und der Unklarheit sind, wo man aber aufpassen muss, finde ich, wo man eben schnell so Titel vergibt und sagt, der Diktator, der Despot und so weiter. Die Kritik ist das eine, aber es gibt eben auch einen formal politischen Rahmen, der hart ist in der Türkei. Ich habe ja das Beispiel der Wahlen, also stellt sich eine Partei auf, ne, wird also wirklich massiv undemokratisch, würde man sagen, behandelt, um es mal vorsichtig und euphemistisch zu sagen, zu beschönigen. Dennoch tritt die eben an und kommt ins Parlament. Ich will das nicht gut reden, ja. Ich will das jetzt nicht zum Standard erheben, wie das sein sollte. Aber wir reden nicht von einer Diktatur.
Ja, aber da ist ja dann eben der Punkt, was macht der Diktator? Der Diktator hat die Aufgabe, oder beziehungsweise damit er nicht die Aufgabe, sondern damit er, ich habe jetzt nicht die Definitionen bei Wikipedia gelesen oder so weiter, sondern für mich, für mein menschliches Verständnis, ist der Diktator derjenige, der zwar das Sagen hat, aber er braucht ja im Hintergrund auch genügend Leute, die ihm folgen, logischerweise, sonst würde er nicht an die Macht kommen. Und die werden aber nicht unbedingt, die machen das nicht, weil sie der Meinung sind, die Gesellschaft und das Drumherum braucht alles das, was ich haben will, sondern aus Eigennutz. Und der Zustand besteht dort, glaube ich, schon zum großen Teil.
Aber ich will jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, aber weißt du, also ich meine, in einer Demokratie, jetzt gut, auch
da besteht der gleiche Zustand. Ich muss irgendwie mich interessant machen, nur dass die Vielfalt.
Weil ich brauche Zustimmung. Es geht gar nicht darum, sich interessant zu machen, sondern ich verfolge ein politisches Projekt und dafür muss ich andere überzeugen, gewinnen, dass sie eben mich darin unterstützen. Ja, das ist ja, also nimm jedes politische Projekt, jede Reform der letzten Jahre. Kannst du das immer sehr schön auch einem konkreten Beispiel ja immer auch zeigen.
Aber man kann natürlich, glaube ich, schon sagen, Thomas, wenn ich dich da kurz stützen darf, dass Erdogan, so wie du es ja auch beschrieben hast, immer von seinem ganzen Staats- und Regierungsverständnis her natürlich zumindest stark autoritäre Züge hat, dass er versucht, die Medien zu kontrollieren, dass ihm das in Teilen auch gelingt. Da bewegt man sich natürlich schon irgendwo eher in Richtung Diktatur als in Richtung Volldemokratie. Behaupte ich jetzt mal ganz steil.
Und da ist das nächste Problem für Europa oder weltpolitisch, wie auch immer. Es ist jetzt günstiger, diesen in Anführungszeichen vielleicht Diktator oder auch nicht dort an dieser Position zu lassen, ihm sein Machtspektrum zu geben.
Wer lässt ihn da? Wer lässt ihn da?
Das würde ich mich jetzt auch fragen, Thomas. Denn, also die Türkei ist ja ein souveräner Staat. Die wählen ja ihren Präsidenten schon noch selber.
Ja, das schon. Aber es gibt auch außenpolitische Züge, wo wirtschaftlich oder so weiter der Türkei zugetan wird oder auch nicht, die man zurückfahren kann oder erhalten kann. Wenn jetzt Europa sagen würde, okay, wir betreiben keinen Handel mehr mit der Türkei, weil es ist eine Diktatur, aus der Luft gegriffen, dann würde auch diese Machtstellung dort ziemlich schnell zusammenbrechen.
Kann sein. Dazu bräuchte man aber auch erstmal eine einheitliche Haltung der EU zu der Türkei. Also da gibt es ja schon auch jede Menge bilaterale Verhältnisse noch zwischen den einzelnen EU-Ländern und der Türkei, verschiedene Interessenslagen. Ich glaube, da hat Dänemark ein anderes Interesse als Griechenland, was die Türkei angeht. Und also weiß ich nicht, wie groß da die Einflussmöglichkeiten der EU oder des sogenannten Westens
grundsätzlich,
sind.
Grundsätzlich ist meine Frage ja gewesen, wie groß ist denn der Unterschied von dem, was Erdogan dort gerade macht, zu einer Diktatur?
Also
ich glaube, der Unterschied ist nicht so sehr groß. Ich meine, ja, es gibt freie Wahlen, aber das Ergebnis hat nicht gepasst. Er weiß, es ist am Schwellenpunkt und er hat irgendwie wie auch immer, mit Sicherheit dafür gesorgt, dass es jetzt zu Neuwahlen kommt. Und die Chancen stehen ziemlich gut, dass er dort wieder...
Naja, aber also, Entschuldigung, wenn ich da noch einmal sagen darf, weil also das gehört schon auch zum Wesen einer parlamentarischen Demokratie dazu, dass es sein kann, dass eine Regierungsbildung nicht abgeschlossen werden kann, wenn man nicht koaliert. Das ist zwar wünschenswert, dass das passiert, weil alle eigentlich einen Regierungsauftrag haben dadurch, und das heißt ja immer so schön, eigentlich müssten in einer Demokratie alle, jede Partei müsste mit jeder koalieren können, aber das kann auch in anderen Ländern passieren, dass es da mal Neuwahlen geben muss. Mir fällt jetzt kein prominentes Beispiel ein, aber also das ist jetzt nicht so, so ungewöhnlich. Ist immer ein, was meinst du?
Ja.
Ich wollte sagen, es ist Montag, 11:45. Ich glaube, es ist völlig okay, an so einem Punkt unterschiedlicher Auffassung und Meinung zu sein und auch Einschätzung zu haben. Ich habe ja versucht, jetzt in den fast letzten 2 Stunden ja deutlich zu machen, an welchen Punkten das zu kritisieren ist. Ist ja auch ist jetzt auch kein Geheimnis, dass ich kein Fan von Erdogan bin, im Gegenteil. So, dennoch würde ich sagen, ist es aus meiner Sicht und
Thomas.
Thomas, entschuldige, ich habe deinen Namen vergessen.
Kein Problem.
Tut mir leid. Du kannst, also du siehst es ein bisschen, weil offensichtlich ein bisschen näher dran, als ich das so sehe.
Nein, glaube ich nicht. Im Gegenteil. Ich bin, glaube ich, eher ziemlich entfernt. Und
nein, ich meinte, ich du siehst. Du hast mich missverstanden. Entschuldige. Ich wollte sagen,
du siehst die Türkei näher an der Diktatur, genau, als immer es tut.
Siehst du, es ist gut, immer einen Moderator zu haben, Deck.
Machst du aber bei mir in der Küche.
Ist gut.
Okay, Thomas.
Wir sind da einfach unterschiedlicher Auffassung, aber trotzdem ist ja oft so. Ist ja ganz okay.
Thomas, da wir jetzt doch noch ein paar Anrufer und Fragesteller haben, nachdem wir uns eine Stunde lang fast nur mit uns selbst unterhalten haben, danke ich dir an dieser Stelle, ja?
Meine Frage wurde zwar nicht wirklich beantwortet.
Aber wir haben es versucht. Wir haben sie diskutiert.
Ja, das ist schön.
Okay.
Schönen Abend.
Gut, tschüss. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis später.
Jo, ciao.
Ciao.
Lennart ist 17 und ruft uns aus Mitte an. Guten Abend, Lennart.
Meine Sicht auf Thomas' Antwort zu geben, ich glaube, der einzige Unterschied, zumindest aus dem, was ich aus den letzten 1,5 Stunden gezogen habe, ist, dass der einzige Unterschied in der Türkei zwischen dem, was jetzt ist, und einer klassischen Diktatur ist, dass es hier noch freie Wahlen gibt.
Dass es noch freie Wahlen gibt?
Ja.
Das würde ich sagen, ist schon ein fundamentaler Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Diktatur. Lennart, hast du ein Headset oder irgendwas? Oder du klingst sehr weit weg. Kannst du ein bisschen dichter ran?
Jetzt das Headset-Teil näher dran.
Ja, das ist schon sehr viel besser.
Okay. Meine einzige Frage ist, was hat das gesamte System, was ihr vorhin besprochen habt, eigentlich mit mir als Deutscher bzw. mit mir als EU-Bürger zu tun?
Auf welcher Ebene?
Auf einer generell. Erstmal.
Also ich glaube sehr viel, weil ich glaube, weißt du, wir leben ja in einer Zeit, in der ganz viele Fragen gar nicht mehr so nach nationalen Grenzen entschieden wird. Guck mal, bei der Frage jetzt zum Beispiel der ganzen letzten Monate Griechenland, hat ja jeder, so war mein Eindruck, das Gefühl gehabt, er hat ein ganz selbstverständliches Recht, über Griechenland was zu sagen. Ja, das gut oder schlecht zu finden. Also sollen die jetzt rein oder raus, sollen die das Geld kriegen und so weiter. Ganz selbstverständlich. Da könnte man ja auch sagen, mein Gott, Griechenland 2000. Okay, dann sagt man, okay, die sind in der EU. Okay, verstanden. Ich glaube, dass insgesamt, weil du ja auch diese Frage sehr allgemein gestellt hast, wir in einer Welt leben, in der solche Fragen gar nicht mehr eine Frage von Distanz und Nähe sind, sondern dass ganz viel miteinander verwoben ist, was dazu führt, dass wir gezwungen sind, uns auch damit zu beschäftigen. Also das ganze Wirtschaftssystem funktioniert ja, passiert in China ein Börsencrash, spürst du es sofort.
Mhm. Geht der DAX sofort unter 10.000 Punkte.
Genau, merkst du es hier auch. Wenn der IS in Deutschland junge Menschen rekrutiert und die über die Türkei in den Irak oder nach Syrien gehen als Kämpfer, dann hat es doch selbstverständlich mit uns zu tun, oder?
Ja.
Hattest du denn das Gefühl, Lennart, dass sich das vielleicht gar nicht so sehr viel angeht, oder war das eher eine etwas provozierende oder rhetorische Frage, die du ihm gestellt hast?
Die Frage kam ja auf, als gesagt wurde, dass der IS quasi vor der Haustür steht, direkt nach der Türkei. Da habe ich dann noch so nachgedacht,
ja.
Was hat das eigentlich alles mit mir zu tun?
Naja, aber...
Naja, es ist die Türkei dazwischen und dann ist EU. Also kann man so sagen. Da ist IS, Türkei, EU. Also kommt jetzt drauf an, von wo man die Linie zieht, aber...
Aber ich weiß gar nicht, ob man das so sehen muss. Aber guck mal, also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt gerade das Beispiel der IS nimmt oder des islamistischen Terrors, dann ist es doch, finde ich, wert, darüber mal so nachzudenken, warum muss ich eigentlich dazu eine Meinung haben, wenn es nur vor meiner Haustür passiert? Also das, was sie ja vorhaben und was sie ja auch durchführen, das ist ja auch ein Angriff auf ein bestimmtes Verständnis von Leben. Vielleicht können wir uns ja auch mit Menschen solidarisieren, denen irgendwie Unrecht widerfährt und die nicht so leben können, nur weil sie einen anderen Glauben haben. Dann ist es doch nicht so wichtig, ob so jemand, finde ich, ja, in der Türkei, im Irak oder in Wolfsburg lebt.
Klar, trotzdem ist es natürlich sehr menschlich, dass das, was bei einem in unmittelbarer Umgebung passiert, einem näher geht als anderes. Das ist ja, glaube ich, auch nicht
nur Ignoranz. Ich habe weder von Ignoranz, ich habe weder von unmenschlich gesprochen. Ich habe nur gesagt, es ist wert, mal darüber auch so nachzudenken.
Lennart, da Tom und Andreas noch in der Leitung sind und wir nicht mehr allzu viel Zeit haben, darf ich an dieser Stelle Tschüss sagen?
Ja.
Okay, tschüss.
Ciao. Bis dann.
Ich glaube, Tom kommt noch mit einer Sache, haben wir wirklich noch gar nicht drüber gesprochen. Vielleicht können wir uns dem noch ein paar Minuten widmen. Hallo Tom.
Hi. Also erstmal habe ich noch mal kurz noch eine kleine Anmerkung hier zur Einführung des Präsidialsystems, was er vorhat. Meiner Meinung nach ist es doch relativ unrealistisch, weil er braucht doch dafür, um die Verfassung zu verändern, eine Zweidrittelmehrheit, soweit ich das weiß. Und ist eigentlich eine Zweidrittelmehrheit selbst für Erdogan ist doch relativ unrealistisch.
Wenn du die absolute Mehrheit in der Türkei, also ich bin jetzt,
was ich gehört habe und ich habe mich auch ein bisschen informiert, braucht man eine Zweidrittelmehrheit, um die Verfassung zu verändern.
Moment, die Antwort kommt.
Die Zweidrittelmehrheit im Parlament heißt nicht in der Türkei, dass du 75% der Stimmen haben musst, sondern es geht ja um die Anzahl der Abgeordneten, die du erhältst. Und das steht, ich kann das jetzt nicht aus der Hüfte genau erläutern, aber die Zusammenstellung des Parlamentes, wie viele Parteien da reinkommen, ja, wie viel über die Hürde springen, also wenn die HDP rausfällt, die vierte Partei, begünstigt das überproportional die AKP, sodass es eine realistische Chance gibt, dass die eben prozentual sehr viel mehr Abgeordnete haben.
Okay.
Auch eine Zweidrittelmehrheit.
Das weiß ich jetzt aus dem Stegreif nicht, aber Entschuldigung. Aber das ist die Grundlage überhaupt, dass es klappen kann.
Hallo?
Ja.
Ja.
Was noch?
Ja, genau. Denn wie gesagt, interessiert mich nochmal, also er hat ja doch das Militär als politischen Machtfaktor doch weitgehend ausgeschaltet. Und da würde ich mich nochmal interessieren, ja, hat es jetzt überhaupt noch einen Funken an politischen Einfluss, die Generalität, besonders der Generalstab und der Generalstabschef? Das ist ja, was er wirklich irgendwie, was man ihm vielleicht auch zugutehalten kann, dass er wirklich das Militär als, sag ich mal, nicht demokratisch legitimierten Machtfaktor ausgeschaltet hat.
Interessante Frage, ja, finde ich auch.
Ja, also knüpft daran an, was ich versucht habe, so kurz anzudeuten. Der ganze Aufstieg der AKP, ja, ist ein Gegenmodell zu dem vorherigen politischen System, nämlich der kemalistischen Demokratie des Laizismus, in der, da hast du sehr recht, das Militär eine herausragende Rolle innehatte. Die Verfassung, die gültige Verfassung der Türkei zurzeit, wurde von den Militärs 1980 geschrieben. Also die wurde zwar immer wieder verändert, aber das ist immer noch die gültige Verfassung. Das heißt, in dem Zurückdrängen, auf das du angesprochen hast, war auch eine Intention, eben gegen die alten kemalistischen Apparate eben die eigene politische Herrschaft durchzusetzen. Das stimmt, das Militär hat nicht mehr diesen Einfluss, den es mal hatte. Und auch die ich kenne mich jetzt in dieser militärischen Rangfolge nicht, aber die Generäle und also die wichtigen Leute da sind nicht mehr Leute, die das politische Gegenkraft zu Erdogan und zu der AKP sind.
Ja, richtig. Das war ja dann immer so in der Vergangenheit, wenn den ein Regierungschef nicht gepasst hat, dann haben sie den oft weggeputscht. 1980 das letzte Mal geschehen.
Ja. 80, 72, 60, ja.
Genau, richtig.
Tom, vielen Dank für diese Anregung nochmal am Ende. Bis dann. Tschüss.
Ja, tschüss.
Andreas, du noch 3 Sätze zum Schluss?
Oh, das bin ich. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich wollte eigentlich nur mein Lob aussprechen. Erfrischend, diese Sendung. Ich höre sonst Deutschlandfunk oder MDR Info.
Ja.
Und das war hier wirklich sehr erfrischend. Ich spiele nämlich dabei meine Strafe Kaster, Paul. Wir haben bei Jimi Hendrix Revival, der ist ja schon 45 Jahre tot.
Alles klar.
Und die Information, klasse.
Ja, super.
Was mich noch interessiert bei der Sendung ist, wie spielen die Amerikaner da rein? Die wurden bisher noch nicht erwähnt, meine ich.
Oh.
Die spielen auch eine Rolle, gell?
Das müssen wir vertagen auf das nächste Mal. Andreas, herzlichen Dank zumindest für diese Frage, denn wir warten jetzt alle schon auf den Night Flight mit Babette Conradi, oder zumindest ihre zahlreichen Fans da draußen warten. Kann man das in 2 Sätzen noch sagen, Imran? Welche Rolle spielen die Amerikaner bei dem Ganzen? Etwas fahrlässig, oder?
Ja, das ist in der Tat sehr komplex, weil ist es ja auch bekannt, dass im Nahen Osten die USA politisch immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Gerade jetzt im Kampf gegen die IS ja auch Obama Luftangriffe bei der Befreiung um Kobane, wie sagt man, den Befehl gegeben hat. Das ist wirklich jetzt unglaublich, wäre ausufernd und kompliziert. Was daran vielleicht, weil es jetzt ein schöner Abschluss mit unserem Thema ist, es hat zumindest so eine historisch einmalige Situation hervorgebracht, dass die PKK und die US-Administration gemeinsam agiert haben, militärisch beim Kampf gegen den IS.
Alle Fragen konnten wir nicht klären, aber herzlichen Dank dir. Imran Ayata war zu Gast im Blue Moon. Wir haben 2 Stunden darüber geredet. Ja, wie es eigentlich weitergeht in der Türkei, was da passiert ist in den letzten Monaten und Jahren. Mich persönlich hat so auf einige neue Gedanken gebracht und einige alte untermauert. Ich hoffe euch auch. Mein Name ist Hendrik Schröder und ich übergebe jetzt an Babette Conradi mit dem Night Flight. Und Imran, du bist ja nicht nur Campaigner und machst diverse andere Sachen. Naja, wenn man eine Kampagnenagentur hat, ist man doch Campaigner, oder?
Absolut, ja.
Schreibst Romane unter anderem und dein nächster kommt im September und heißt Ruhm und Ruin.
Das ist unglaublich, weil morgen schon September ist, aber so. Ende September, ja. Mir kommt das auch so unglaublich unwirklich vor, aber das ist richtig, ja. Erscheint beim Verbrecherverlag und Ende September kommt das raus, genau.
Und knüpft es inhaltlich an irgendetwas an, worüber wir jetzt in den 2 Stunden gesprochen haben, oder geht es um ganz andere Dinge?
Ja.
Okay, also das neue Buch von Imran Ayata, Ruhm und Ruin, könnt ihr dann mal reinschauen, falls euch das interessiert. Gut, vielen Dank dir und bis dann, tschüss.
Danke auch, bye bye.
Und das hört man.